Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
Und damit herzlich willkommen zur Linux Lounge 296 an einem wunderschönen Sonntag. Und ich sitze hier nicht allein, bei mir ist auch noch der Chris.
Ja, hallöchen, einen wunderschönen guten Abend auch von mir.
Und der Dennis.
Schönen guten Tag, ich bin auch hier und Michael ist mit dabei.
Ja, wunderbar. Die Dreierkombi wie immer. Und wie immer gibt es von uns einen großen Satz an Neuigkeiten und Neues von Open-Source-Projekten aus der Linux-Welt und alles aus diesem Bereich. Und ich sehe auch, wir haben heute mehr aus dem News-Bereich als aus dem Repo-Bereich. Aber da werden wir zu kommen. Es gibt auch so ein paar größere Themen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir, Chris, aus? Gibt es irgendwas Spezielles, worauf du dich heute freust?
Also dafür, dass wir sehr wenig Updates tatsächlich haben, weil wir gefühlt, was Entwicklung in Open-Source-Projekt betrifft, auch gerade in so einem kleinen Sommerloch sitzen, habe ich Blender 5 dabei. Das ist jetzt gerade in der Alpha released und bringt ein richtig tolles neues Feature für Leute, die moderne Desktops verwenden. Dazu gleich mehr. Und natürlich auf die großartige Sendung, die wir zusammen haben werden, freue ich mich ebenfalls.
Danke. Und bei dir, Dennis, wie sieht's aus?
Ja, also wir haben ganz viele Sachen, so kleine große Fortschritte grundsätzlich beim Linux-Desktop. Und ich habe natürlich ganz viel aus dem Fediverse wieder mitgebracht. Das tut mir fast schon leid, weil wir müssen ja fast jetzt hier draus die Fediverse-Lounge machen an einigen Stellen. Aber wir kommen da durch, keine Angst.
Ja, the Year of the Desktop Linux. Mal schauen, ob es dieses Jahr wird. Aber es hat tatsächlich sich schon viel geändert. Also es gab einige sehr große YouTuber, die jetzt auf Linux gewechselt sind. Microsoft stellt seinen Support ein für vielleicht werdet auch Microsoft sowieso weniger mögen nach dieser Sendung. Da komme ich noch später zu. Aber es gibt auch noch ein paar andere Entwicklungen, die jetzt immer mehr präsenter sind. Und da hattest du, Dennis, noch was hier in unsere Notizen gepackt.
Genau, also wie ihr wisst, wir sammeln ja RSS-Feeds und unter anderem auch RSS-Feeds aus dem Threadiverse und da werden mir dann immer Sachen reingespült, manchmal abonniere ich die Portale auch selber und so, also ne, also nicht irgendwelche, zum Beispiel Heise, aber natürlich auch sowas wie das Linux Journal, die letzten 20 Jahre auch als gedruckte Version verfügbar waren und damit eigentlich einen ganz guten Leumund haben. Und das hat sich jetzt meines Erachtens erledigt. Man hat nämlich festgestellt, unter anderem auch durch die Kommentare beim Threadiverse wurde das dann mal offenbart, dass da einfach AI-Slop als Artikel ausgegeben worden ist. Zum Beispiel ging es darum, dass die Ankündigung, dass Arch Linux, das Arch Linux-Projekt jetzt tatsächlich ein Rust-Init-System bekommt und das jetzt ausprobieren soll. Das Interessante daran ist, dass es weder dieses Init-System unter diesem Namen noch also irgendwelche anderen Quellen dazu gibt. Und das hat am Ende dann dazu geführt, neben noch vielen, vielen anderen, auch von der Art und Weise, wie es geschrieben worden ist, dass die Leute in den Kommentaren im Threadiverse dann gesagt haben, sag mal, wollt ihr uns jetzt hier verarschen? Also es ist sehr wahrscheinlich mit KI-Kram produziert worden und ist auch inzwischen wieder von der Webseite genommen worden. Die Diskussion verlinken wir euch trotzdem in den Shownotes und es zeigt einfach, dass man da inzwischen super aufmerksam sein soll, selbst bei Portalen, die in der Vergangenheit zumindest relativ hohes Ansehen hatten. Linux Journal, wie gesagt, als gedruckte Version jetzt schon mehrere Jahre nicht mehr in dieser Form und ist natürlich, hat auch nicht mehr so viele Redakteure und. Aber dass man selbst sich auf solche Marken dann nicht mehr verlassen kann, zeigt das ganz gut.
Das ist so ein Problem, das kenne ich jetzt auch aus der Coder-Welt. Da gibt es zum Beispiel Medium.com als Seite. Die haben auch, was ihre Qualitätsstandards angeht, zu veröffentlichen Artikel manchmal so Hit or Miss. Und da sind dann teilweise Artikel drauf, die sind so offensichtlich voller KI-Halluzination und Quatsch. Und es ist ja ein Tool, was einem durchaus helfen kann hier und da textuell. Aber wer einfach nur stumpf Inhalte generiert und die online postet und dann auch Seiten, die das übernehmen und ungeprüft veröffentlichen. Das ist ein riesiges Problem. Das wird auch noch viel schlimmer die nächsten Jahre. Und das ist wirklich ein absolutes No-Go. Und da kann ich nur jeden, der irgendwelche redaktionellen Inhalte vertritt, mahnen, achtet darauf, dass ihr sowas klar kennzeichnet und am besten auch nicht unkontrolliert einfach durchlasst, weil das ist wirklich ein Problem.
Da würde ich aber trotzdem den Unterschied machen, dass Linux Journal ja tatsächlich als wirkliches Outlet, also wirklich mit Redaktion und so weiter, zumindest an den Start gegangen ist und dann auch noch viele Jahre lang weiterbetrieben worden ist. Medium vor allem halt so eine, sagen wir mal, Blog-Sammlung, also Blog-Portal, Blog-Plattform ist, die von vielen Leuten genutzt wird und da gibt's eben halt keine redaktionelle Kontrolle drüber. Ne? So, außer vielleicht irgendwie CSAM oder so ein Kram, aber Da gibt es quasi.
Medium gibt, kontrolliert die noch irgendwie. Also ich meine, da gibt es schon eine, du kannst die nicht einfach so auf Medium veröffentlichen, Sachen. Da gibt es irgendwas, ein Prozess, den du durchlaufen musst, aber er ist anscheinend sehr locker.
Ja, also ich kenne es tatsächlich so, dass manche Leute einfach Medium als eigenen Blog betreiben. Also anstatt selber einen zu betreiben. Was auch meines Erachtens total unsinnig ist, aber naja gut, Leute stehen halt auf fertiggestellte. Also es ist wie Blogger damals. Ja, genau derselbe Kram.
Ja, seid vorsichtig beim Lesen, denkt drüber nach, kontrolliert Fakten, das Internet ist voll mit Müll. Okay, so, wollen wir zur nächsten Kategorie oder ist da noch etwas, Dennis?
Wir machen das ans Ende. Wir werden gleich noch ein bisschen über Mozilla sprechen, ganz am Ende, wenn wir da die Zeit noch zu haben. Weil Michael hat noch mal eine interessante Frage gestellt und die bin ich gewillt zu beantworten. Schauen wir mal. Aber jetzt kommen wir erstmal ein Neues aus dem Repo.
Sehr gut. Dann springen wir direkt zu unserem
Neues aus dem Repo.
Wo ich auch einmal kurz mit Mozilla anfange, allerdings einem älteren Projekt, nämlich das Mozilla Common Voice Corpus Projekt, welches über eine Seite, ein Projekt, konnte man Sprachsamples einsprechen in eine Webseite. Also Texte vorlesen, Texte kontrollieren. Und es ging darum, dass man einen, also das wurde auch erklärt, das war das Ziel des Projektes, das war jetzt nicht irgendwie geheim oder so, dass man versucht hat, einen Korpus aufzubauen für Trainingsdaten für Spracherkennung. Und dieses Projekt ist jetzt nicht mehr so aktiv weiterentwickelt, aber dieser Korpus wird weiter noch bearbeitet. Es gibt noch weitere Einreichungen und die veröffentlicht werden mittlerweile in Version 2. Und da sind über 1470 Stunden deutsches Material drin, insgesamt 137 Sprachen und über 33.800 Stunden Voice-Material insgesamt mit transkribiertem Text dazu. Und das dient halt, um einen offenen Datenkorpus zu haben, um Voice Assistance oder Voice-Erkennung zu trainieren, was hoffentlich von den großen Anbietern, die ihre Modelle damit trainieren, noch hoffentlich honoriert wird und berücksichtigt wird und angegeben wird und nicht einfach nur shamelessly ausgenutzt wird, aber naja. Auf jeden Fall, diesen Voice-Korpus könnt ihr euch selber runterladen und auch eure eigenen Modelle trainieren, wenn ihr wollt. In den Shownotes habe ich euch das verlinkt.
Ich habe euch Glance mitgebracht. Das ist so eine Art Dashboard, also ein Self-Hosted-Dashboard, wo ihr ohne Ende Feeds mit andocken könnt, also RSS-Feeds, Subreddit-Posts, Hacker-News-Posts, Wettervorhersagen, YouTube-Channel-Uploads und. Auch irgendwelche Docker-Container Stati und so. Also es ist ganz wirklich ganz nett. Das Besondere daran ist es erstens, dass es ein bisschen hackerig aussieht. Also es hat halt Monospace-Font. Man kann das beliebig anpassen. Es ist halt ein Webinterface, was aber sehr, sehr niedrigschwellig ist. Es hat nur Vanilla.js mit drin, also JavaScript. Man hat sehr wenige Dependencies. Es ist irgendwie eine einzelne unter 20 MB Binary verfügbar mit der ganzen Architektur und so weiter und einen sehr kleinen Docker-Container. Also wirklich, und es soll angeblich in circa einer Sekunde tatsächlich beim normalen, also natürlich abhängig vom Internet, von der Internetgeschwindigkeit, einfach sich laden. Und das ist ganz nett. Also wenn man da mal schnell, ne, also weiß ich nicht, seine eigene Homepage quasi haben möchte oder das Self-Hosted bei sich auch einfach im NAS oder im lokalen Netzwerk haben möchte, dann ist das vielleicht eine ganz gute Variante und hat damit in einem Blick alle möglichen Sachen drin. Ich glaube, Kalender und iCal-Import und so ist da auch mit dabei. Also es ist in Go geschrieben, das macht viele Sachen sowieso sehr fix und ist unter AGPL lizenziert.
Und unsere restlichen Themen sind ein bisschen grafikbasiert und ich fange an mit einer grafischen Oberfläche und zwar weder GNOME noch KDE, sondern es gibt auch noch weitere, wie zum Beispiel IceVM, was jetzt etwas überrascht hat, weil das schon ein sehr altes Projekt ist, aber immer noch weiterentwickelt wird. IceVM 3.8 wurde veröffentlicht. Das ist eine alternative Oberfläche für Windows Manager, für euren Linux-Desktop, jetzt nur auf X basiert, ist aber extrem ressourcensparend und eignet sich halt für ältere Hardware oder ich hatte das zum Beispiel auf meinem Heimserver, wenn ich mal eine GUI-Anwendung starten wollte, hatte ich in einem VNC-Kontext da ein IceVM laufen und das hat eh schon extrem geringe Ressourcen, aber hat jetzt noch weiter das Zeichnen von Graphen für CPU-Auslastung, Memory-Auslastung, gibt so ein kleines Widget, verbessert, dass das weniger Ressourcen nutzt und die Hotkeys, die in den Menüs angezeigt werden, passen sich jetzt an die Locales an und das sind so kleine Entwicklungen, die mich freuen, dass das da weitergeht. Wer einen ressourcensparenden Window-Manager will, kann sich einmal IceVM angucken. Und für die etwas moderneren Anwendungen gibt es als nicht als Window Manager, sondern als Library, die quasi das Zeichnen, das 2D-Zeichnen macht, gibt es Skia als Library. Und die wird hauptsächlich von Google entwickelt, weil Skia auch die quasi die Zeichen-Engine ist, die in Chrome euch die Webseite und alle Bilder und alles, was ihr in Chrome seht, werden über Skia gezeichnet. Aber nicht nur Chrome nutzt das, es gibt andere Frameworks und Libraries, die das nutzen. Also es ist durchaus weit verbreitet und ihr nutzt das sicherlich vielleicht auch schon, ohne zu wissen, dass einige eurer Apps gezeichnet werden auf dem Bildschirm durch Skia. Und deren Rendering-Engine haben sie jetzt angekündigt, eine neue namens Graphite. Die alte hat nur auf OpenGL gesetzt, die neue setzt auf Vulkan Metal Direct 3D 12, ist multithreaded by default und ist halt sehr viel auf moderne Grafik-API, moderne Multiprozessorsysteme ausnutzen. Und was am Ende euch das bringt, ist, dass zum Beispiel in einem Chrome-Benchmark sie jetzt versucht haben, die Metriken wie First Time to Paint, Drops Frames oder so haben sich alle durch die Bank verbessert und in dem Benchmark MotionMark 1.3 ist es 15% gestiegen, einfach nur dadurch, dass der Browser performanter rendern konnte und euer Browser dann hoffentlich smoother ist und das Scrollen smoother ist, ohne weniger Stottern und so.
Ich habe euch jetzt das angekündigte Blender 5.0 Alpha Release mitgebracht und Alpha Release sagte schon, da kommt noch was, es ist noch nicht offiziell raus, aber das Blender Dev Team möchte gerne zum nächsten Major Release der Version 5.0 HDR Support für Wayland ausrollen. Für diejenigen, die es nicht kennen, Blender ist ein 3D Rendering Tool, könnte man erstmal sagen, es ist aber auch noch so viel mehr. Also im Grunde kann man mit Blender alles machen, was 3D gerendert werden muss, von einfachen Objekten, die man zum Beispiel in seinem 3D-Drucker später ausdrucken möchte, bis hin zu ganzen Spielfilmen, die im Stile anderer bekannter Animation Picture, Animated Picture Video Studios im Stile gehalten sind, findet man da eigentlich alles, was Blender so kann. Und aktuell fehlt es halt Testern für die Funktion, dass man High Dynamic Rendering, man korrigiert mich, wenn das falsch ist, für Wayland auszurollen. Und da ist nämlich das Thema mit dem modernen Desktop, den ich erwähnte. Die allermeisten moderneren Linux-Derivate versuchen jetzt gerade vom alten Xorg-Desktop zu wechseln auf Wayland als Basis. Und die meisten tun das auch schon mehr oder weniger erfolgreich. Und das Blender Dev Team möchte gerne auch hier die Möglichkeiten von Wayland nutzen und braucht deswegen Tester für diese Funktion. Die experimentelle Funktion kann im 5.0 Alpha Release einfach eingeschaltet werden über eine kleine Konfigurationsoption. Und wie das genau passiert und wie man das nutzen kann, das steht in dem Blogbeitrag von blender.org, den wir euch in den Shownotes verlinken.
Und Blender unterstützt zum Glück die modernen APIs und Funktionen, um Grafikeffekte anzuzeigen und zu rendern. Das tun aber nicht alle Tools und vor allem in der, jetzt wenn es darum geht, zum Beispiel diese AI-Bildgenerierung oder auch andere Sachen, die irgendwie Noise-Reduzierung bei euren Aufnahmen, da gibt es sehr viele coole Projekte, die jetzt auf GPU-Beschleunigung setzen, aber leider viel zu häufig auf die proprietäre Schnittstelle CUDA setzen von NVIDIA. Und diese Schnittstelle läuft entsprechend auch nur mit NVIDIA-Grafikkarten, deswegen hat man mit NVIDIA-Grafikkarten einen ungemeinen Vorteil. Es gibt auch Frameworks so wie PyTorch, die da plattformunabhängiger sind, aber man hat einiges Zeug, was nur mit CUDA läuft und um das mal auch auf Intel- oder AMD-Grafikkarten laufen, gibt es ein Projekt namens Sluda, welches vielleicht aus unseren vorherigen Linux-Launches ich mal vorgestellt hatte, ein bisschen hin und her gerissen wurde. Es wurde eine Zeit lang von AMD finanziert, eine Zeit lang von Intel finanziert. Dann wurde wieder unglaublich viel Code rausgenommen, weil das nicht passte. Und das Projekt hat sich jetzt wieder aufgerappelt. Es hat wieder angefangen die zu programmieren. Also der Kollege hat weiter programmiert und es nähert sich das erste Release nach diesem ganzen Hin und Her, das Release 5. Ist kurz vor der Veröffentlichung. Und zum Beispiel auch, wenn ihr aus alten Spielen Physics kennt, das ist eine Schnittstelle von NVIDIA für spezielle Physikeffekte, die bei einigen alten Spielen, also aktuelle Spiele nutzen die nicht mehr, konnte man teilweise auch nur mit NVIDIA-Grafikkarten machen. Das kann zum Beispiel Sluda emulieren. Man muss aber so ein bisschen noch Vorsicht walten lassen. Noch ist Sluda in einem sehr experimentellen Zustand und bis auf ein paar Demos läuft noch nicht so viel. Aber ein super spannendes Projekt und deswegen habe ich euch das Update der Version 5 mitgebracht. Und damit gehen wir rüber zum
Newsflash.
Und da fange ich auch direkt an. Wir hatten das Thema schon, dass KI-Tools nützlich sein können und auch furchtbar sein können. Und da so viele Leute es nutzen, braucht man sehr viele Daten, um das zu trainieren. Und da hat jetzt Meta, die wir tatsächlich ein paar Mal positiv vorgehoben haben in diesem Kontext, weil sie mit Open Weights und Modellen und ihre Tools Open Source bereitstellen und da diesen Open Source Gedanken in dieser Welt vorangetragen haben. Umso krasser muss ich sie jetzt einfach mal wirklich, wirklich negativ darstellen und eine ganz klare Warnung aussprechen, die ihr am besten euren Bekannten und Verwandten, die irgendwie auf dem Handy die Facebook-App nutzen, mal weitertragen solltet. Es ist eine absolute Katastrophe. Nämlich hat Meta sich jetzt über da gedacht, naja, wir brauchen noch ein paar mehr Trainingsdaten. Wie kommen wir an die Trainingsdaten? Naja, die Leute laden ja schon allen möglichen Scheiß hoch, aber die laden auch einen Haufen Scheiß nicht hoch. Also ein Teil eurer Bilder werden nicht hochgeladen. Weil ihr vielleicht nicht alle Bilder, die ihr mit dem Handy macht, auch hochladen wollt. Aber die Facebook-App bietet euch oder wird euch demnächst anbieten eine Funktion namens Cloud Processing und Verbesserung und Sortierung und sonstige Sachen für eure Bilder, die ihr auch nicht bei Meta veröffentlicht habt. Und diese Funktion greift auf eure komplette Galerie zu, auf alle Bilder und lädt alle Bilder zur Meta hoch, um sie in der Cloud zu processen. Was das bedeutet, könnt ihr euch vielleicht selber vorstellen. Gerade in Anbetracht der Entwicklungen, die in den USA passieren, ist das also auch die Geschichte mit dem Tracking-Pixel, die wir letzte Sendung hatten, kann ich nochmal drauf verweisen, wo Yandex und Meta einfach Android-Nutzer aktiv ausgenutzt hat. Das ist eine, kriminell ist noch eine Verharmlosung für dieses Verhalten. Und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr die Meta-App habt auf dem Handy, schmeißt sie weg. Nutzt die Web-App, wenn ihr unbedingt da auf Facebook aktiv sein wollt. Redet mit eurer Familie, mit Bekannten, Verwandten. Das ist einfach nur noch Malware Malware auf dem Android-Gerät. Und die Meta-App sollte man, Facebook-App sollte man auf jeden Fall nicht mehr verwenden. Wo wir jetzt bei dem einen Quatsch sind, was ein Unternehmen macht, machen wir mal direkt mit dem nächsten Unternehmen weiter. Nämlich Microsoft hat sich nämlich auch was geleistet. Und zwar hatten wir ja berichtet, dass der Windows 10 Support Ende dieses Jahres ausläuft und haben auch gesagt, vielleicht ist das auch mal die Chance, wir euch mal ein bisschen damit beschäftigen könnt, was für Alternativen es gibt, ob ihr irgendwie ein Bezite, ein SteamOS, ein NixOS, was auch immer euch aussucht und da mal mit rumspielt, ob das nicht eine Alternative zu Windows wäre. Wenn ihr das nicht macht und sagt, ich habe keinen Bock, auch nicht auf Windows 11, ich will bei Windows 10 bleiben, habt ihr keine Sicherheitsupdates mehr und seid demnächst ein Mitglied in einem Botnetz und habt ein riesiges Problem. Das kann ich euch auf keinen Fall empfehlen, dass ihr das tut. Es gibt aber die Möglichkeit, trotz Supportende noch weiter Security-Updates für Windows 10 zu bekommen. Und zwar hat Microsoft jetzt veröffentlicht 3 Möglichkeiten, wie das geht. Ihr könnt zum Beispiel 30 Euro, Euro zahlen für ein Extended Update Support. Okay. Klingt sogar fast fair, okay, warum nicht? Oder 1000 MS-Points, und zwar haben die in deren Online-System und Shop-System so eine Art Punktesystem. Ich weiß nicht, für was man wie viele Punkte kriegt oder so, aber für 1000 Punkte kriegt man das auch. Weird, aber okay. Und die letzte Möglichkeit ist, man aktiviert seine Sync-Settings zur Microsoft Cloud. Was bedeutet das? Also eure Einstellung auf eurem Rechner, wo allerdings auch eure installierten Apps, eure Settings zu den Apps, eure Wi-Fi-Kennwörter, Zugänge, Personalisierung, Hintergründe etc., alle Einstellungen, die ihr getroffen habt, werden mit Microsoft synchronisiert. Diese Funktion bieten sie aus Convenience an. Und wenn ihr die aktiviert, dürft ihr auch länger Updates machen. Also denkst du dir, okay, 30 Euro oder Sync einstellen, das kostet die doch Geld, wenn ich da irgendwie hochlade, was für Anwendungen ich nutze und wie ich die konfiguriert habe und was ich so personalisiert habe, das kostet die doch Geld. Und anstatt, dass ich 30 Euro zahle, ja, überleg mal, warum die das machen. Also, das ist auch ein derart schlimmes Anti-Pattern und ein Eingriff, den ich nur höchst verurteilen kann. Und auch da möchte ich so ein bisschen die Awareness teilen. Dann schickt Microsoft lieber 30 Euro von mir aus, anstatt diesen Scheiß mitzumachen. Oder noch besser, beschäftigt euch mal mit Alternativen. Gut, dann Microsoft, guck mal, nächstes Thema. Nächste Firma, die einen auf den Deckel kriegt, Microsoft hat wieder das losgezogen. Eine Geschichte, die sich vor einer Weile getragen hat, die mir durch meinen Blogreader gegangen ist, die ich mit euch teilen wollte, ist nämlich der Autor von Spengel. hat seinen Erfahrungsbericht gepostet mit einigen Microsoft Engineers. Und zwar ist Spengel ein Tool zum Management von Kubernetes, dass man die Images, wenn ein Node Images runterzieht, dass man die Peer-to-Peer runterladen könnt. Wenn ihr jetzt davon die Hälfte nicht verstanden habt, ist egal. Es geht auch so sehr gar nicht direkt um das Tool. Es ist aber etwas Nützliches, wenn man diese Kubernetes-Cluster macht. So nützlich, dass Microsoft Engineers diesen Autor angeschrieben haben, gesagt haben, hey, können wir mal drüber reden, wie ist die Architektur und so. Und der Autor dachte sich, ach cool, wenn Microsoft contributed, ist das doch ganz praktisch und ganz schön. Und hat sich dann mit denen ausgetauscht, aber irgendwann ist der Kontakt eingeschlafen und dann ist nichts weiter passiert. Und der Autor dachte sich so, ja okay, ist vielleicht irgendwie andere Prioritäten bei Microsoft, kein Problem. Dann war er auf einer Konferenz, wo es um Kubernetes geht und um eine Lösung dafür, wie man so dieses Problem des Traffics mit Images lösen kann. Und hat Microsoft seine Lösung PeerD vorgestellt. Und der Autor dachte, das ist ja spannend, mal ein alternativer Ansatz oder so, kann man sich mal angucken, was es da für Ideen gibt und so. Und dann steht da in dieser README von PeerD, das ist ein Open-Source-Projekt von Microsoft, das inspiriert wurde von Spengel. Okay, inspiriert, was heißt denn das? Und dann guckt der Autor da so rein in den Code und was er da findet, sind komplette Funktionen, Kommentare, Testcases und teilweise Dateien, die 1:1 von Spengel genommen wurden. Und man muss jetzt sagen, Spengel wurde entwickelt als MIT-Code, das ist durchaus lizenzkonform, es ist jetzt kein Lizenzbruch, aber einfach so kommentarlos die Teile des Projektes klauen und der Autor von Spengel steht jetzt davor, dass einige User ihn ansprechen und fragen, ja, was ist denn der Unterschied zu PeerD? Und er sagt so, ja, es ist im Grunde genommen dasselbe Projekt, nur Microsoft ist halt irgendwie der große Name dieser Firmengigant und der ist der kleine Entwickler und so, obwohl er das alles quasi pioniert hat, es ist jetzt für ihn nicht so, dass er jetzt braucht, dass viele Nutzer Spengel nutzen oder so, aber er hat das ist halt so ein sehr bitterer Beigeschmack, dass quasi in Anführungsstrichen Microsoft klaut Dreistcode von Spengel. Das ist auch ein Verhalten, was nicht sehr schön ist und deswegen wollte ich euch diesen Blogartikel einmal hier teilen.
Also abgesehen davon, wie hinterhältig, muss man ja wirklich sagen, Mitarbeitende von Microsoft mit den Erwartungen dieses Maintainers umgegangen sind, finde ich, ist es nochmal, wollte ich nochmal ganz klar betonen zu dem Beitrag von davor, das unmoralische Angebot von Microsoft. Es ist, um das nochmal in aller Deutlichkeit zu sagen, ihr würdet mit der letzten Option, die Michael genannt hat, eure Daten preisgeben. Und zwar alle, die in eurem digitalen Leben existieren, sofern sie nicht auf dem Smartphone sind, wo wir dann bei dem anderen Evil Player, nämlich Google, wären, in den meisten Fällen, oder eben halt der angebissene Apfel. Und was die 30 Euro betrifft, da ist auch mein ganz dringender Rat, wenn ihr gerne bei Windows 10 bleiben wollt und den Microsoft Support länger in Anspruch nehmen wollt, dann zahlt die 30 Euro und wenn ihr dann mal zwischendurch Zeit habt, schaut euch, sucht mal im Internet nach dem Schlagwort End of 10 und überlegt euch mal, ob ihr nicht vielleicht diese kleinen Bewegungen folgen wollt.
So, ich bring mal ein erfreulicheres Thema hier hinein.
Vielen Dank, nämlich, dass du mal was Positives mitbringst.
Ja, also es gibt ja viel Schlechtes in der Welt, da müssen wir hier mal ein bisschen Gegengewicht aufbauen. Und zwar wurde ein sehr altes Projekt von vor 13 Jahren wiederbelebt und das ist kein Softwareprojekt in dem Sinne, sondern ein Lizenzprojekt. Und zwar Copyleft Next oder beziehungsweise next.copyleft.org. Das ist ein Projekt, was Richard Fontana und Bradley Kuhn aufgezogen haben. Richard Fontana ist natürlich allen hier bekannt, also mir überhaupt nicht. Ne? Also ich musste mir das auch erst anlesen und glücklicherweise wurde das alles in diesem Beitrag auch erklärt. Also Richard Fontana war früher im Council bei Red Hat unterwegs und war auch zugegebenermaßen Co-Autor der GPL-V3-License, ne, zusammen mit Richard Storm und Lieben Moglen. Und Bradley Kuhn ist schon lange Software Freedom Advocate und so ein Policy Expert, der dann eben, er ist auch der Founding Executive Director of Software Freedom Conservancy, also die Software Freedom Conservancy, die war hier auch in der Linux Launch immer mal wieder Thema. Genau, und wie gesagt, vor 13 Jahren wurde diese Idee mal entworfen, also dass man eine Weiterentwicklung der GPL-V3 umsetzt, ja, einfach durch die sich verändernden Rahmenbedingungen, war bei der als die GPL-V3 dann auch entwickelt worden, ist ja ebenfalls der Fall, weil sich da neue Fragen aufgetan haben. Genau, und die wollen das jetzt wiederbeleben, weil sie einfach sehen, dass es da einen Bedarf für gibt. Es geht also, erstmal haben sie nur angekündigt, sie wollen es wiederbeleben. Es gibt schon erste Überlegungen, was denn da alles mit reinkommen könnte in so eine neue also entweder wird es eine neue Lizenz geben oder es wird eine neue Version der GPL werden. Das kommt so ein bisschen drauf an. Es gibt, es soll öffentliche Foren geben, EntwicklerInnen sollen eingeladen werden, Legal Experts, ne, und grundsätzlich Leute, die FOSS oder Floss-Software ganz witzig und wichtig finden. Und damit man eben so viel Input wie nur möglich hat und das alles, soweit es irgendwie geht, transparent und öffentlich, anstatt dann einfach nur so, ja, wir haben so ein Expertengremium, die machen das jetzt. Einfach damit so viel Input und somit auch so viele potenzielle Probleme, die es möglicherweise damit geben könnte, ermittelt werden. Und dann wird daraus sehr wahrscheinlich ein Vorschlag entwickelt werden und dann geschaut werden, inwieweit das denn mit der SFC oder vielleicht auch mit der FSFE bzw. der FSF möglicherweise zusammenkommen kann. Also erstmal was Schönes, dass sich das wieder entwickelt. Wie gesagt, next.copyleft.org könnt ihr einfach mal gerne einen Blick drauf werfen.
Und dann bringe ich auch ein positives Thema gleich dazu. Und zwar hat die Open Knowledge Foundation Deutschland ihren Jahresbericht 2024 veröffentlicht. Die Open Knowledge Foundation hatten wir hier schon häufiger bei uns. Die stecken hinter so kleinen Projekten wie Frag den Staat, die Alpaka Community, Jugendhakt, Prototype Fund Hardware gab es auch schon, der auch wieder dieses Jahr wieder aufgelegt wurde, Code for Germany und vielen weiter. Sie helfen in der Politik, sie kämpfen für offene Daten und es ist total toll, dass es die gibt. Und ein Shout an die Open Knowledge Foundation und den Jahresbericht, der so ein paar Sachen schöne zusammenfasst, habe ich euch in den Shownotes verlinkt.
Und nun zu einem Thema, was wir auch in der Vergangenheit immer wieder mal beobachtet haben, nämlich Accessibility unter Linux oder grundsätzlich Open Source Projekten. Da gab es ja so eine ganze Blog-Reihe von jemandem, der schon lange in der Open Source und Linux Community unterwegs ist, der seheingeschränkt ist und der dann sagte, naja, also wenn ich irgendwie hier versuche, bestimmte Dinge unter Linux hinzukriegen, das ist nicht schön. Ne? Das ist einfach ein gewisser Vorteil, dass erstens natürlich viele Hersteller dann sich auf Windows fokussieren, weil die haben eine stringente API, die sich auch nicht so alsbald ändert, ja, und teilweise Kompatibilitätslayer noch einige Jahre mitzieht über die Windows-Version hinweg. Und da gibt's einfach sehr, sehr viele Schwierigkeiten unter Linux und in der Open Source Szene, dass das nicht berücksichtigt wird oder nur sehr wenig berücksichtigt wird. Jetzt muss ich sagen, seitdem es diese Blog-Reihe gab, hat sich zumindest in meinem Feedreader einiges zum Thema Accessibility getan. Und ich greife jetzt nur mal eine News raus, die da besonders interessant ist, weil es geht nämlich unter anderem um eine Sprachausgabe oder grundsätzlich Audioausgabe, damit man eben mal, halt, sobald eben so ein Kernel gestartet worden ist, damit man dann auch im Terminal und Co. Entsprechend seine Eingaben machen kann. Und das ist jetzt mit Hilfe von Pipewire tatsächlich passiert. Also, Pipewire kann jetzt im gesamten Prozess, bis das System gestartet ist und so weiter, oder das System startet und man ist jetzt noch nicht in der grafischen Oberfläche, kann Pipewire jetzt früher gestartet werden und auch noch von Root gestartet werden. Und das ermöglicht es, dass eine gewisse Sprachausgabe umgesetzt werden kann. Und somit einfach die mehr Möglichkeiten gibt oder früher die Möglichkeit gibt, zu intervenieren für Leute, die sehr eingeschränkt sind. Und wenn dann irgendwie mal was, wenn der Kernel startet, aber trotzdem irgendwelche Fehler auftauchen, kann das schon helfen. Es gab in dem Beitrag, den ich dann da verlinkt habe, beziehungsweise in den Shownotes dann verlinken werde, gab es auch die Überlegung, Moment, können wir das nicht sogar noch früher machen? Also zum Beispiel können wir vielleicht Pipewire und Pipewire Pulse beispielsweise, oder wegen Pulse-Audio-Kompatibilität, können wir das nicht sogar noch früher einbauen? Könnten wir das vielleicht sogar in InitRAM.fs mit einbetten? Dann könnten wir noch früher entsprechende Sprachausgabe ermöglichen. So oder so, spannendes Thema. Und ich bin wirklich gespannt, wie das weiterlaufen wird. Wie gesagt, man merkt es, dass es jetzt so ein bisschen Fahrt aufnimmt. Ich glaube, KDE hatte jetzt zum Beispiel sehr, sehr viele Änderungen zum Thema Accessibility. Bei GTK hat sich auch einiges getan zu dem Thema. Ob das jetzt alles gut oder ausreichend ist, keine Ahnung. Aber weil ich bin ja selber davon nicht betroffen, finde es aber super, dass da viele EntwicklerInnen jetzt durch diese Beiträge, auch im Fediverse und den Druck, den es da gab und so weiter, weil das war jetzt nicht nur diese Einzelperson, die da den Blogbeitrag, die Person hat es nur am besten runtergeschrieben, so ungefähr. Und dann wurde natürlich in vielen Ecken dann entsprechenden Druck auf die EntwicklerInnen umgesetzt, damit diese Features auch kommen, die notwendig sind. Ja, und die am Ende natürlich auch der Lesbarkeit und Nachvollziehbarkeit von Code auch durchaus helfen.
Ich hatte in der Sendung damals dazu gesagt, dass es nicht immer so trivial ist. Also nicht, dass ich jetzt sage, dass die Accessibility-Möglichkeiten, die es bis jetzt gab, irgendwie ausreichend waren, auf keinen Fall. Aber ich erwähnte, dass das einfach Ausführen als Root auch problematisch sein kann aus Sicherheitsaspekten. Und genau diese Diskussion, die ist auch Teil, also wenn ihr den verlinkten Artikel folgt, da ist auch die was für Auswirkungen auf die Security hat das. Und es ist so, dass der Pipewire-Prozess dann in der Lage ist, auch zum Beispiel Mikrofonaufnahmen aufzunehmen. Allerdings als Root ausschließlich. Das heißt, nur ein anderer Root-Prozess könnte das Mikrofon aufmachen. Und wenn man eine Malware hat, die bereits als Root auf dem Rechner läuft, dann hat man sowieso andere Probleme. Es wurde da auch bedacht und es ist eine Möglichkeit, wie man früh im System auch noch bevor die anderen Systemdienste alle laufen, diese Audioausgabe gibt und damit diese Accessibility unterstützt. Und das finde ich gut, dass da drüber nachgedacht wird. Ein kleines Update zwischendurch, die Servo Browser Engine ist eine Alternative zu den großen Platzhirschen von Mozilla, die quasi existieren mit Firefox und alles andere ist irgendwie Chrome. In verschiedenen Formen und Farben und Geschmacksrichtungen sind alle meisten anderen Browser basieren auf derselben Codebasis, mehr oder weniger. Und da eine Alternative zu haben, ist die Servo Engine und die unterstützt mittlerweile animierte GIFs. Mag jetzt nicht beeindruckend klingen, aber es zeigt, dass sie immer noch fleißig daran sind. Und das wollte ich einfach nur mal kurz mitbringen.
Kommen wir nun zu den positiven Dingen, die ich ja angekündigt hatte im Bereich Desktop. Und dazu gehörte Accessibility explizit dazu. Jetzt geht es aber tatsächlich einfach nur darum, dass wir innerhalb eines Jahres in der Linux-Community das Linux-Desktops dort fast 1% zugelegt haben. Also wir sind von irgendwie 4% noch was auf über 5% gekommen. Und zwar jetzt nicht bei, also das gibt's einmal bei StatCounter, was man so normalerweise als Referenz nimmt, wie viele Leute nutzen denn irgendwie ein Desktop Linux. Nein, wir sind wirklich bei ganz, ganz seriösen Datenhordern, nämlich bei Pornhub. Die haben das jetzt auch festgestellt und das bedeutet wirklich, dass dass Linux da wirklich inzwischen langsam so eine Größe bekommt, die langsam spannend wird. Ne? Ich vergleiche das natürlich immer wieder so mit, wie ist der Anteil so bei macOS. Da sind wir irgendwie bei 15%. Man kann, mache ich aber jetzt in dem Fall nicht, aber man könnte natürlich jetzt noch die Chrome OS-NutzerInnen mit dazuzählen. Also so oder so, es gibt da auf jeden Fall mehr Bewegung, als man sich noch vor einigen Jahren hätte vorstellen können. Und dass die Bewegung sich vor allem bei Linux zeigt, ist natürlich sehr erfreulich. Das muss man natürlich auch immer wieder abwägen, wenn man jetzt die Zahlen von vor 5 Jahren beispielsweise oder vor 10 Jahren miteinander vergleicht. Dass immer mehr Leute, also ne, dass fast jeder jetzt inzwischen ein Smartphone hat und viel mehr über Smartphone online ist, als über tatsächliche Rechner und so. Ja, muss man alles mit berücksichtigen. Aber grundsätzlich ist das erstmal gute Nachricht, dass wir über die 5%-Hürde gekommen sind und das innerhalb eines Jahres. Das ist schon sehr beeindruckend. Kommen wir zu was anderem, nämlich Michael?
Nein, alles gut. Entschuldigung.
Und zwar, du bist ja dran. Entschuldigung, ja, ich hab's.
Ja, es ist ein Thema, die Überleitung wird jetzt schwierig. Es geht um Security Mitigations in euren Prozessoren. Aber das ist ja das Meme, dass, wenn wir über Linux reden und Linux-Verbreitung, dass Linux an vielen Stellen auch schneller und performanter ist als so andere Betriebssysteme. Es gibt aber so ein paar Bereiche, wo man manchmal in Benchmarks auch sieht, da gibt's irgendwie, da hat Linux nicht so viel PS auf der Straße. Woran das liegt? Naja, Linux verhindert gerade, dass man eure Prozessoren, eure Prozesse, euren System übernehmen kann aus der Ferne. Nämlich, weil es sogenannte Security Mitigations gibt. Und diese Security Mitigations baden meistens auch das auf, was Hardwarehersteller, also Intel hat sich da gerade die letzten 10 Jahre nicht sehr mit Ruhm bekleckert, für Security Vulnerabilities in ihren Prozessoren haben. Und das versucht Linux zu verhindern und das kostet leider Performance. Und gerade wenn man auch Server betreibt oder so, ist dieser Performance-Hit manchmal auch nervig und man kann sie auch ausschalten, aber dann hat man diese Sicherung nicht mehr. Die Frage ist, ist dieser Angriffsvektor, den man hat, überhaupt relevant? Und da hat AMD ein ganz cooles Projekt vorgestellt, nämlich Attack Vector Controls. Versuchen jetzt in den Kernel einzubauen, wo man nicht mehr einzelne Mitigations ein- und ausschaltet, sondern sagt, hey, ich habe virtuelle Maschinen, hey, ich bin nicht mehr im Internet, ich habe nur vertraute Nodes, die ich laufen lasse oder sonstige Sachen und daraus abgeleitet wird, welche Security Mitigations Sinn ergeben und die anderen abgeschaltet werden, damit es schneller läuft und das vielleicht sogar in Zukunft auch teilweise automatisiert wird und man da quasi mehr Performance aus einem Linux rausholen konnte. Das war ein cooles Projekt von AMD, Attack Vector Controls, was ich nur einmal kurz dazwischen geworfen habe. Jetzt darfst du, Dennis.
Ja, genau. Es geht tatsächlich um eine Fork. Und zwar Organic Maps kennen vielleicht einige von euch als Alternative zu Osmond, die aber deutlich leichtgewichtiger ist, weil Osmond ja das alles schön auf dem Gerät rendert. Hat alle andere Vorteile, sagen wir mal so. Und Osmond übrigens, die Suche ist überraschend besser geworden. Also ich habe das vor kurzem mal wieder ausprobiert. Vielleicht lag es einfach an dem Ort, dass der sehr gut gemappt war. Aber in dem Fall war ich doch echt überrascht. Gut, anderes Thema. Organic Maps. Da gibt es das Problem, dass diese App, die ja auch größtenteils Open Source ist, dass die aber ein Government-Problem hat. Und wir haben ja hier zum Thema Governance immer wieder darüber gesprochen, wie schwierig das ist, ne, wenn auf einmal irgendwelche Unternehmen dahinter stehen oder da vor allem am meisten Kohle reinwerfen und oder dann sich bestimmte Rechte gesichert haben oder ne, irgendwelche Einflussmöglichkeiten da existieren oder weiß ich nicht, hier Benevolent Dictator, also nicht Dictator, sondern Benevolent, ja doch, Dictator for Life, also im Sinne von in dem Fall Benevolent Developer oder Maintainer. Genau, und bei Organic Maps gibt es auf jeden Fall einige Probleme. Ja, es gibt halt so bestimmte es wird hier beschrieben auf der Fork-Seite, also die Fork, die angefertigt worden ist, heißt CoMaps, das ist dann der Name. Und die kritisieren primär an der Führung von Organic Maps, dass vor allem es beworben wird als Community-Driven Projekt, also Organic Maps. Aber Kernentscheidungen sind halt nicht ordentlich demokratisch, sind halt eben nicht mit der Community umgesetzt worden, auch irgendwelche Partnerships, irgendwelche finanziellen Aspekte, also für irgendwelche finanziellen Entscheidungen und Management dazu, wurde nicht mit der Community abgesprochen oder ist nicht transparent. Und ansonsten gibt es auch einige proprietäre Komponenten, die da wohl mit drin sind, die dann nur einer kleinen Gruppe von Shareholders entsprechend übrig sein müssen. Und das ist ein Problem. Und somit haben sie gesagt, okay, wir wollen CoMaps begründen. Ja, wir sind powered by OpenStreetMap Data. Es ist eine offline-fokussierte Navigations-App, ne, und bietet entsprechende Turn-by-Turn-Directions. Das heißt, ihr könnt wirklich kriegt direkte Anweisungen, wo, wann, wie ihr unterwegs sein wollt. Und es soll jetzt auch weiter so funktionieren, halt unter neuem Namen und mit eigenem Verein. Und auch der Name, also wir haben als Beispiel genommen, dass auch unter anderem der Name demokratisch dort innerhalb der Community gemeinsam entschieden worden ist. Und das ist auch tatsächlich ein ganz hübscher Name, CoMaps. Ich muss zugeben, dass ich noch nicht nachgeguckt habe, ob es auch auf F-Droid ist. Aber es ist schön, dass da die Community sich einige Sachen zurückholt, bevor es quasi, ein Buschbrand gibt oder so bei solchen Governance-Geschichten.
Und ich mache weiter mit wieder meckern über eine große Firma. Eine hat noch irgendwie ihr Fett nicht wegbekommen heute. Und zwar habe ich noch was Trauriges von Google mitgebracht. Und zwar entwickelt Google ja Android als Betriebssystem für Mobilgeräte und Android basiert sehr viel auf Open Source, nutzt sehr viel Open Source und es gibt auch von Google offiziell das Android Open Source Project, AOSP wird das genannt, welches immer veröffentlicht wird mit neuen Releases von Android. Blöderweise nicht während der Entwicklung, sondern nur, wenn das Release raus ist, so dass alternative Projekte, die alternative ROMs bereitstellen, quasi immer nur im Nachgang in der Lage sind, diesen Support da umzusetzen für die aktuellere Android-Version. Das war schon immer nicht schön, aber immerhin gibt es die ganzen Sourcen, es gibt die Commit-Historie, man kann sehen, was waren Fixes für Security, was muss man sich irgendwie nehmen, was kann man vielleicht backporten auf alte Versionen und kann auch alte Geräte wunderbar lange unterstützen. Und unter anderem hat das Google auch immer für das Pixel-Gerät gemacht und sogenannte Device-Trees mit ausgeliefert. Diese Device-Trees sind quasi so Beschreibungsdateien, die sagen, wie Android mit dieser Hardware umgehen soll. Die sind essentiell, um ein ROM auf ein Android-Gerät zu portieren. Und da es die immer quasi von dem alten Pixel-Gerät und dem neuen Pixel-Gerät geht, konnten die Entwickler, also in dem Fall ist das ein Blogartikel von den Graphene-Entwicklern, die ich euch verlinkt habe, konnten sich anschauen, was hat sich da geändert im Device-Tree, was sind die Diffs, also die Änderungen. Und speziell für diese Änderung konnten sie dann gucken, wie beeinflusst das deren Projekt. Und das war eine Möglichkeit, wie man relativ gut und schnell Support auch für andere Dinge bauen konnte. Was jetzt doof wäre, wenn Google nicht mehr diese Pixel-Device-Trees mitliefert. Das heißt, in dem Moment hat man nur noch so ein fiktives virtuelles Gerät. Da gab es sogar einen Namen für, ich schaue gerade. Cuttlefish nennt Google das. Das ist halt eine nicht existierende Hardware für das AOSP-Projekt und für quasi die Pixel-Geräte. Für reale Hardware gibt es dann keine Device-Treiber mehr, was das Portieren für neue Geräte und für alternative ROMs deutlich erschwert Und auch hat Google angekündigt, demnächst die Veröffentlichung nur noch als ein Code-Drop zu veröffentlichen und nicht mehr Commit-Historie. Das ist insofern relevant, dass es so, so viel massiv schwieriger wird, für die Entwickler rauszupicken, was sind denn jetzt eigentlich irgendwelche Security-Updates, was muss ich irgendwie portieren auf ältere Versionen, was sind irgendwelche neuen Features, was sind irgendwelche Spy-Funktionen von Google, die ich gar nicht so, Dark Pattern, was wir gar nicht so übernehmen wollen. Und es einfach nur für die Betreiber alternativer ROMs deutlich schwieriger wird, das zu supporten. Und über viele Leute sogar gesagt haben, das ist erst der Anfang und das wird sogar noch mehr. Und es ist wirklich traurig, diese Entwicklung zu sehen, weil man jetzt mal gucken muss, wie das, was das bedeutet in Zukunft für zukünftige Mobilgeräte und alternative ROMs, wie schwer es da jetzt wird, diese für nicht Android, also alternative ROMs zu unterstützen.
Ich bin ein bisschen, also das macht mich natürlich super wütend und iOS hat da auch schon einige Sorgen mitgeteilt, aber die wollen da dann auf jeden Fall mehr Arbeit dann da reinstecken, um das weiterhin zu gewährleisten. Ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, das wird noch mit dazukommen, dass solche Projekte wie Postmarket OS, wenn sich da auch endlich mal ein paar Hersteller nochmal hintersetzen, das wäre mal ganz nett. Dass die hoffentlich in Zukunft noch mal ein bisschen erfolgreicher sind. Und PostmarketOS ist wirklich auch schon nicht auf einem ganz so schlechten Stand. Ne? Kann immer besser sein, ist klar. Aber die haben, also, naja, kommen wir später noch mal zu. Aber das ist auf jeden Fall wichtig, dass es jetzt wirklich Alternativen zu Android braucht. Weil wenn Google das da in dem Sinne verkackt, dann ist halt vorbei. Oder wir müssen halt sowas machen wie Replicant. Aber das ja, das ist auch tot. Also, das wird wirklich, wirklich nicht einfach, das irgendwie aufzuholen. Aber es wird sich auf jeden Fall durch diese Stringenz muss sich da auf jeden Fall eine Alternative entwickeln.
Den Entwickler von Replicant hatte ich tatsächlich auf dem Kongress getroffen. Das ist eine Person, eine One-Man-Show, der da sehr struggelt, halt neben dem Rest seines Lebens da noch irgendwie noch weiterzuentwickeln und der sich sehr freuen würde über Contribution, über Leute, die ihn unterstützen, finanzielle Unterstützung, andere Unterstützung. Aber ja, das Graphene-OS-Projekt hat, glaube ich, sogar gesagt, dass sie darüber nachdenken, ihre eigene Hardware zu bauen, um dem zu entgehen. Aber ich hoffe auch, vielleicht hilft das auch so ein kleines bisschen bei einem Ruck, dass diese ganze alternative ROM-Community ein kleines bisschen sich in Anführungsstrichen professionalisiert, weil es da immer noch, also es ist deutlich besser geworden als noch vor 5 oder 10 Jahren, über irgendwelche Foren was passiert, über irgendwelche File-Hoster und irgendwer hat irgendwo einen Binary-Blob eines Kernels und lädt den und dass man diese Device-Trees vielleicht für Geräte mal zentral versucht zu managen, zu reverse-engineeren und dass dann einfach alle alternativen ROMs davon nutzen können und auch Projekte, die jetzt gar nicht auf Android aufsetzen. Das ist ja bei PostmarketOS der Witz, dass das ja gar nicht Android unten drunter ist, sondern quasi ein komplett eigene Linux-Distribution, dass man da hoffentlich dann den Drive kriegt und dann den Support der Community schafft, das, was bei Google wegfällt, selber bereitzustellen und naja, wer weiß, noch ist das jetzt eine Ankündigung von Google, aber wir hoffen, dass das nicht schlimmer wird, weil das wäre wirklich echt Kacke von Google. Aber anderes Thema, noch ein etwas schöneres Thema kurz hinterher. Die von euch, die sich für digitale Fotografie interessieren und für Canon-Kameras, kennen vielleicht von früher Magic Lantern. Und zwar ist Magic Lantern eine alternative Firmware für Canon-Kameras. Und wozu will man eine alternative Firmware haben? Naja, die hatten schon lange, bevor das irgendwie in den Kameras selber unterstützt war, Langzeitfotografie, HDR-Modus, irgendwie Waveform-Display für Beleuchtung und so ein Zeug. Und das hat einfach so viele Funktionen nachgeführt, dass so eine Kamera nochmal deutlich professioneller und deutlich mehr konnte plötzlich und Videoaufnahmen und neue Auflösungen und Codecs und das war der Wahnsinn. Ist ein bisschen veraltet, hat sich nicht mehr weiterentwickelt, bis auch vor kurzem, als es eine neue Ankündigung gab von Names Are Hard, hat auf Reddit gepostet, dass sich eine neue Gruppe formiert hat und die Entwicklung weiterführen wird auch unterstützt von den alten Entwicklern und wir hoffentlich hören wir dann in den nächsten Sendungen etwas von Magic Lantern.
Und wenn ihr ein Thema habt, von dem ihr schon immer gesagt habt, also ich beschäftige mich mit diesem klitzekleinen Programm, das ist Open Source, oder ich habe diese eine Funktion bei Linux schon immer gemocht und ich stelle fest, das kennen ganz viele nicht, oder sonstige Geschichten, dann sind verschiedenste Veranstaltungen rund um die Republik für euch da, um genau solche Inhalte zu platzieren. Und als eines der nächsten Dinge, die stattfinden wird, und zwar im September, möchte ich euch den Call for Papers für die 23. Kieler Open Source und Linux Tage vorstellen, Die finden statt vom 18. bis zum 20. September dieses Jahres und natürlich in Kiel, wie der Name schon sagt. Und es werden immer noch Einreichungen für alle möglichen Aktivitäten, Workshops, Vorträge und dementsprechend auch unterschiedlichste Themen gesucht. Es ist vollkommen egal, wie erfahren ihr zum Thema Vorträge oder Workshops seid. Ihr bekommt da Hilfe von der Community, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr der Meinung seid, aber eigentlich ist das ja total einfaches Ding und das kennt doch schon jeder und diese Einstellung, die ist doch schon gut bekannt. Vielleicht ist es aber doch sinnvoll, diesen Vortrag einfach mal einzureichen, weil nur weil jemand etwas schon sehr gut kann, heißt noch lange nicht, dass er sich nicht vielleicht auf die einen oder anderen, dass er die einen oder anderen Basics vielleicht doch noch nie gehört hat. Und auf der anderen Seite hat man einfach als eine Person, die etwas ganz frisch für sich entdeckt hat, natürlich auch einen ganz anderen Blick auf die Dinge, als jemand, der schon seit 20 Jahren nur noch unter Linux unterwegs ist und die ein oder anderen Sachen halt schon gut kennt. Dementsprechend, alle Erfahrungslevel werden gesucht, von Einsteigerangeboten bis hin zu erfahrenen Vorträgen. Gesucht werden eben halt alle Themen rund um freie Software, Linux, die Open Source Community, freie Kultur oder Open Data, ethische KI, Netzpolitik, Schutz der Privatsphäre, Erfahrungsberichte aus all diesen Bereichen, Geschäftsmodelle von Firmen, die rund um Open Source zu tun haben, Best Practices zu all diesen Themen. Also egal, was euer Themenfeld ist, es muss noch nicht einmal technisch sein, seid ihr auf den Kieler Linux und Kieler Open Source und Linux Tagen herzlich willkommen. Den Link dazu zu dem Artikel von GNU/Linux.ch, wo ihr dann auch den Link zu den Call for Papers zum offiziellen findet, verlinken wir euch in den Shownotes.
Und von einer Firma, die ich sehr mag, Framework, die haben ja vor kurzem das Framework 12 als Notebook angekündigt. Da gibt's jetzt auch die ersten Reviews von. Und das Framework 12 ist ein Gerät von Framework, was jetzt etwas von der Leistung her nicht ganz einem High-End-Gerät entspricht, aber es ist immer noch ein Intel 13. Generation. Aber es ist eher dafür gedacht, dass man das vielleicht als Schul-Notebook mitnehmen kann oder so. Preislich liegt es bei $699 in einer Konfiguration. Man kann es auch unterschiedlich konfigurieren. Und es folgt dem MIL-Standard 810. Das ist so eine Art Robustheitsstandard, also so ein ruggedized Notebook. Es ist aber jetzt nicht so fett wie so ein altes Toughbook oder so. Die Ränder sind schon ein bisschen dicker, aber es ist immer noch sehr angenehm zu nutzen. Hat aber eine 360-Grad-Scharnier. Man kann es also zum Tablet umbauen. 12,2 Zoll Bildschirm. Und ist auch die Erweiterungsslots aus den anderen Framework-Geräten nutzen da und ist ein super solides Gerät, was halt für den Alltag von vielleicht Schülern oder Studenten sehr gut zu eignen ist, was man dann halt auch als Tablet umklappen kann und darauf zeichnen kann und nutzen kann. Und die ersten Reviews sagen auch, dass das alles sehr robust ist, also auch wenn man jetzt ein damit unterwegs ist, muss das ja halbwegs stabil sein und da ist man vielleicht mit so einem Notebook lieber unterwegs als irgendwie mit einem 1200 € Notebook. Und genau, das ist das Framework 12 Notebook.
Als DIY-Preis übrigens ungefähr 550 US-Dollar. Also das heißt, könnte auch nochmal ein bisschen die Kosten senken. Und diese Konfiguration, die man da sieht, also man sieht da auch mehrere, in dem Artikel von Phoronix auch mehrere Fotos davon. Ich finde das, also wird einige in der Community sehr, sehr freuen, weil es ist eine Mischung aus hellblau und leichtem Pink. Das ist ja fantastisch. Also wer da nicht mit so einem Ding gerne mal, weiß ich nicht, in der Chaos-Szene unterwegs ist, dann weiß ich auch nicht. Sieht wirklich toll aus und erinnert mich wirklich sehr krass an Chromebook. Und ich habe tatsächlich jetzt ja schon sehr negative Erfahrungen, also sehr, das ist übertrieben, aber nicht tolle Erfahrungen mit dem Chromebook gemacht, was die Qualität angeht, aber das hat halt auch ein Drittel des Preises gekostet. Das muss man vielleicht noch mit berücksichtigen.
Und wenn einem die Farben mal doch nicht zusprechen sollten, bei Framework ist ja das Schöne, dass man alle Teile sehr einfach wechseln kann. Also auch den Displayrahmen kann man ohne weiteres wechseln. Und in deren Shop gibt es da weitere Alternativen. Und auch intern, wenn irgendwie ihr RAM nachrüsten wollt oder Hardware machen wollt, dass es nichts verklebt. Die Dinge haben alle einen kleinen QR-Code drauf. Den könnt ihr einscannen und kriegt dann einen Support-Artikel und Video, wie ihr die Sachen austauscht. Sie sind also super reparierfreundlich auf iFixit 10 von 10 und wenn man so ein bisschen dem Gedanken Right to Repair und irgendwas hat, was auch einem, wo man lange Spaß hat, kann ich die Frameworks Notebooks nur empfehlen. Auch wenn sie jetzt irgendwie 5 oder 10% teurer sind als vergleichbare Geräte in dem Bereich, ist das auf jeden Fall ein sehr cooler Hersteller.
Und wo wir vorhin schon bei einigen Open-Source-Projekten gesprochen haben, habe ich noch eins mit, was ein bisschen Hilfe benötigt, und zwar das Open-Source-Projekt Bottles sucht nach finanziellem Support in diesem Fall. Und zwar, was ist Bottles nochmal? Das ist eine GUI-Anwendung, spezialisiert auf die Ausführung von Windows-Anwendungen in Wine-basierten Umgebungen unter Linux. Ist sehr beliebt, vor allen Dingen auch bei Leuten aus der Gaming-Community, weil diese UI so weit fortgeschritten ist, dass man dort auch sehr, sehr einfach eine gute Umgebung bauen kann für Games, die jetzt nicht so wie Steam-native Games sehr leicht unter Linux zum Laufen zu bekommen sind, wenn sie Windows-only sind. Wird zum Beispiel in der GOG-Community auch gerne verwendet. Und dieses etablierte Tool sucht nur nach Geldgebern für die Weiterentwicklung. Zurzeit decken die Spenden nicht einmal die laufenden Kosten. Es gibt da eine Vielzahl an Möglichkeiten, unter denen man wählen kann, um zu spenden. Unter LiberaPay, meiner bevorzugten Spendenplattform, ist es tatsächlich so, dass sie da gerade mal knappe 23 US-Dollar pro Woche reinkriegen. Und das ist für eine Entwicklung natürlich nicht besonders viel. Zwar kommt noch ein bisschen was obendrauf, wie zum Beispiel eben die GitHub-Sponsors, und ich glaube, sie haben auch noch ein paar andere Plattformen drin. Allerdings denke ich, wird sich das Ganze auch nicht auf mehr als ein paar hundert Dollar vielleicht summieren. Und auch da pro Woche, wenn man da schon alle Infrastruktur mit betreiben will und dann vielleicht noch mehr als eine Person ermöglichen möchte, in ihrer Freizeit oder eben halt statt der Arbeitszeit daran zu arbeiten, dann ist das immer noch weit weg von jeglicher Realität. Und entsprechend müssen wir da, finde ich, ist das sinnvoll, da mal zu schauen, ob man da nicht vielleicht nochmal einen Euro oder zwei pro oder vielleicht sogar pro Monat, würde auch schon reichen, über hat. Denn wie immer, es müssen nur kleine Beiträge sein, wenn sie von genug Leuten kommen, helfen sie sehr.
Und ich wollte einmal kurz mitbringen, das Fairphone 6 wurde ja auch vor kurzem veröffentlicht. Und zwar ist Fairphone eine Firma, die Mobilgeräte auf fairer Basis herstellt, also faire Beschaffung der Ressourcen, auch Reparierbarkeit sehr hoch, dass man da auch den Akku austauschen kann. Das Fairphone 6 leider hat nicht mal den coolen Party-Trick, dass man irgendwie hinten einmal die Blende einmal abklappst und den Akku direkt rausnimmt. Der Akku ist mittlerweile mit einer Schraube gesichert. Also man braucht immer noch einen Schraubenzieher, Akku zu wechseln, aber man kann ihn wechseln einfach. Was gerade witzig ist, weil ich habe ein Fairphone 3 und bei mir zeigt sich gerade der Akku-Alterungszustand. Der hat nämlich in den letzten Wochen massiv abgenommen bei mir, weil er einfach relativ alt ist. Ich nutze das viel und ich habe mir jetzt spontan für 29 Euro einen neuen Akku geholt auf deren Webseite und der wird mir jetzt geliefert. Und das finde ich eigentlich, also das guckt man sich bei Apple an, was das so kostet, da eine Reparatur, da ist es der Wahnsinn. Da hat sich das gelohnt und ich bin mit dem Fairphone 3 sehr zufrieden und deswegen habe ich auch keinen Bedarf gehabt, auf das 4er oder 5er umzusteigen. Aber mal gucken, mit dem Alter, vielleicht wird es das 6er. Und die Fairphone-Leute versuchen auch softwaremäßig ein bisschen zu supporten. Und zwar gibt es für den Chip mittlerweile auch Patches im Kernel. Das heißt, die aktuellen Kernel-Versionen unterstützen einige Funktionen vom Fairphone, was dann hoffentlich das in Zukunft das Portieren alternativer ROMs und Betriebssysteme darauf einfacher macht.
Ja, ich habe ja jetzt schon eine Weile lang meinen Fairphone 5, sorry. Ich habe das 4er übersprungen. Das 3er hatte ich jetzt mehrere Jahre, also hatte ich jetzt seit 2020, glaube ich. Also ich habe meine 5 Jahre damit abgegolten. Na, stimmt nicht ganz. Aber egal. Also es ist auf jeden Fall, ich habe es lange genug verwendet. Sagen wir so. 5 Jahre könnte schon tatsächlich hinkommen. Nun gut. Und beim Fairphone 3 habe ich dann irgendwann gemerkt, so, okay, es ist auch einfach zu langsam. Also es lag nicht nur am Akku oder so, das war tatsächlich weniger mein Problem. Aber es war halt, also ich habe es gerne verwendet, so besser auf jeden Fall als die Vorgänger, ganz klar. Aber jetzt muss ich sagen, mit dem Fairphone 5, das ist ja jetzt Fairphone 6, was ja jetzt angekündigt worden ist und schon Linux-Kernel-Patches hat, aber selbst mit der Vorversion bin ich sehr zufrieden. Ja, die Kamera ist ordentlich, der Wechsel zwischen den Apps, ich habe einfach zu viele Apps auch, muss man tatsächlich sagen, die dann auch parallel laufen und wo ich dann zwischen hin und her wechsle. Und deswegen bin ich ganz froh, Michael, dass es noch Leute wie dich gibt, ja, die sagen, nö, also jetzt an der Geschwindigkeit lag es jetzt nicht, ja, komm ich super mit klar, super, super toll. Was ich ein bisschen schade finde jetzt beim Fairphone 3, wäre halt, also ne, ich würde das gerne mal in ein Linux-Phone verwandeln, dafür ist aber PostmarketOS noch nicht weit noch fortgeschritten diesbezüglich und ich weiß auch nicht, ob das noch in Zukunft irgendwann nochmal stattfinden wird. Deswegen finde ich das umso schöner, dass beim Fairphone 6 jetzt schon die Linux-Kernel-Patches mit dabei sind.
Man muss sagen, wenn ich Fotos mit meinem Handy mache und irgendwo poste, werde ich immer ausgelacht. Also die Kamera ist ein Haufen Scheiße im Fairphone 3. Ja,
ganz klar.
wenn ihr die Erwartung habt eines Top-High-End-Smartphones, dann ist das Fairphone nicht das Richtige für euch. Ihr zahlt
Moment, das ist beim Fairphone 3. Also beim
auch,
Fairphone 5
auch das
und 6. Das
ist, wenn anders. Du das mit so richtigen High-End-Smartphones vergleichst.
Ja, nee, das stimmt natürlich. Ja.
Expectations Management, ne? Man, ein kleinen Teil, der Beitrag, den man zahlt, zahlt man dafür, dass man auf der Webseite vollkommen transparent sieht, woher kommen die, woher sind die Leute, wie werden sie bezahlt, werden sie fair bezahlt, wie sind die Sicherheitsstandards, wie ist der CO2-Abdruck, und da ist wirklich dieser Einsatz dieses Herstellers so massiv und so gigantisch, dass der in Anführungsstrichen kleine Aufpreis von auch, würde ich schätzen, 5-10% über vergleichbare Geräte, ist es doch schon teurer, wenn man jetzt von der Leistung einfach nur hergeht, schon sehr massiv ist, und man jetzt nicht den Erwartungshaltung haben sollte, es mit dem letzten iPhone zu vergleichen, auch wenn man die Bilder vergleicht oder so. Das ist nicht der Grund, warum man sich ein Fairphone holt. Aber wie Dennis beschrieben hat, ich bin mit meinem Fairphone 3 immer noch glücklich. Es funktioniert noch für den Alltag. Ich kann alles machen. Ich kann wunderbar telefonieren. Ich kann alle Apps funktionieren. Also, und ich bin sehr froh, dass es solche eine Firma gibt. Und deswegen will ich auch, dass, wenn das Fairphone 3 mich jetzt irgendwann ganz verlässt, dann werde ich wahrscheinlich auf 6er wechseln. Noch für den Teil der News einen kleinen Beitrag, den ich nicht ganz weiß, wie man den einsortieren soll. Ich wollte ihn aber mitbringen. Global Foundries kauft MIPS. Wer ist MIPS? Naja, erstaunlicherweise wird fast jeder von euch damit zu tun haben. Und zwar sind MIPS die Leute, die einen Prozessor, Typ und Befehlssatz quasi lizenzieren und herstellen, und Global Foundries ist das Foundry von AMD, was die Prozessoren herstellt, also die sehr viele große Arten von Prozessoren in allen möglichen Bereichen werden da hergestellt, und der Kauf von MIPS ist jetzt die Frage, was das für einen Effekt haben wird. Zumindest der CEO von MIPS hatte bereits angekündigt, dass sie sehr committed sind, auch sowas wie RISC-V zu unterstützen und eine offene und modulare Zukunft für Prozessoren und da so ein bisschen auch die Monopole aufzubrechen. Ja, ob das so wird, werden wir sehen. Kann ich jetzt nicht beurteilen, ist aber durchaus eine sehr gigantische Übernahme, und deswegen habe ich sie mal mitgebracht.
Willkommen in unsere kleine Unterkategorie des News Flashs, nämlich die Matrix-Unterkategorie. Ist nicht viel passiert, ne, wie das immer so ist. Aber vom 15. bis 18. Oktober, ich glaube, wir haben es beim letzten Mal auch schon mal angesprochen, wird in Straßburg die Matrix-Conference stattfinden, die letztes Jahr in Berlin stattgefunden hat und auch ziemlich beliebt war und gut angenommen worden ist. Und vielleicht als Ankündigung oder beziehungsweise als Hinweis, es hat sich jetzt auch eine Art Matrix-Event-Working-Group gebildet. Matrix-Community.events. Matrix-Community.events findet ihr die Webseite von dieser Working Group. Und dort kommen halt Leute aus der Community zusammen und planen zukünftige Matrix-Veranstaltungen. Ja, also in der C-Base ist ja immer regelmäßig was. Und um Berlin sowieso. In Frankreich so auch ebenfalls. Da ist ja Matrix auch ganz gut, auch firmentechnisch ganz gut vertreten. So oder so geht das da voran, und einfach nur der Hinweis, wenn ihr euch da mit einbringen wollt, tut das gerne, ansonsten fahrt gerne mal nach Straßburg, und wenn ihr da seid, erzählt gerne mal, wie war es denn so. Es wird wahrscheinlich auch Livestreams geben, soweit ich mich richtig erinnere, bei der Conference, und ansonsten werden die Vorträge sowieso am Ende irgendwie auf YouTube oder sonst wo landen, sodass ihr sie euch nochmal anschauen könnt. Dann kommen wir jetzt zu unserer... Achso, ja, noch ein Punkt, obwohl das nicht zum Newsflash gehört. Vielleicht auch der Hinweis bei Matrix. Im Moment habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten insgesamt mit Matrix. Nicht, weil ich das nicht grundsätzlich trotzdem toll finde, was sie alles haben. Aber ich habe im Moment echt Probleme, es anderen Leuten zu empfehlen, weil wir im Moment mehrere Clients haben, die natürlich nicht alles unterstützen, aber im Moment halt auch die offiziellen Element-Clients nicht alles unterstützen. Also es gibt jetzt im Moment, wir sind jetzt an dem Punkt, wo der alte Element-Client ja nicht ordentlich weitergeführt wird, außer vielleicht noch so ein paar Security-Updates, der aber alle Features hat, wie Threads und Spaces beispielsweise. Das sind meine Kernfeatures, die ich halt brauche, die ich auch in Matrix toll finde. Und dann gibt's halt Element X, und da gibt's halt die Schwierigkeit, dass das noch nicht diese Threads und vor allem auch keine Spaces unterstützt. Und das bedeutet, und dann würde ich gerne natürlich auch Leute andere Clients anbieten, wie zum Beispiel Fluffy Chat. Die unterstützen immer in Spaces, aber sie unterstützen keine Threads. Ja, also mir wäre das mit Element auch alles ziemlich egal, wenn ich wenigstens einen von all diesen Clients hätte, der zumindest Multiplattform wäre und alle Features, soweit es irgendwie geht, hat. Ja, also Da würde ich sogar darauf verzichten, dass ich keine Live-Übertragung meiner Geolocation machen kann oder so. Sprachnachrichten wäre wahrscheinlich für viele auch nochmal relevant. Aber das ist im Moment echt eine Schwierigkeit. Wenn Element X nicht mal langsam dazu, ne, da aus dem Arsch kommt, dann wird das alles ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie ist eure Erfahrung dazu?
Also bei uns, wir benutzen das ja unter anderem auch im beruflichen Kontext, haben wir bisher nicht so viele Probleme damit. Ja, zum Beispiel diese Geschichte mit den Live-Standorten unter Matrix, das ist tatsächlich auch ein Pain, den wir zwischendurch mal hatten. Aber ansonsten, wenn man jetzt keinen großen, also jetzt nicht den Monster-Anspruch hat, sondern einfach eine Messaging-Plattform haben möchte, in der man Mediendaten übertragen kann, wenn auch nicht hochkomfortabel und eben halt Textnachrichten austauschen kann auf einer sicheren Ebene, dann tut es, was es soll. Aber wie du schon richtig sagst, man hat das Gefühl, da stagniert momentan so ein bisschen die Client-Landschaft und vor allen Dingen die Referenz-Clients eben halt Element und Element X werden irgendwie sehr stiefmütterlich behandelt und da tut sich nicht mehr so viel. Das ist schon ein bisschen traurig, ja.
Ansonsten kann ich nur sagen, Fractal ist tatsächlich ein ganz cooler Client. Also der hat trotzdem all die Features, von denen ich gerade gesprochen hatte, nicht. Aber dass der überhaupt Multi-Account-Support hat, ist geil. Ich hoffe, dass sich da ein bisschen was tut bei den Entwicklern. Gut, so oder so, das sollte es zu Matrix gewesen sein. Kommen wir schnell ins Fediverse und reiten wir hier mal durch. Also folgendes. Mastodon 4.4 wollte eigentlich mit neuen Terms of Services kommen. Das haben sie dann unterlassen aufgrund von Aufschrei, unter anderem auch von Cory Doctorow, der dann sagte so, okay, da steht ein Absatz mit drin, so von wegen, ihr dürft uns nie wieder verklagen, egal was wir tun. Das steht in den Terms of Services quasi so drin. Und wir haben das auch entsprechend alles verlinkt. Wie gesagt, diese Änderungen sind jetzt erstmal auf Eis. Und wir werden mal schauen, wie das jetzt so weitergeht. Grundsätzlich hat Mastodon 4.4 aber auch so oder so ein paar interessante Entwicklungen mitgebracht. Unter anderem den ersten Teil für Quoted Posts, also das, ne, die Zitierfähigkeit von Posts, wird jetzt gerade in dem ersten Part eingeführt. Da machen wir jetzt hier kein Neues aus dem Repo draus, aber so oder so, behaltet das mal im Auge, wenn das jetzt erstmal eingeführt ist, dann wird mit der nächsten Version der zweite Teil da sein, so dass ihr auch wirklich dieses Quoting umsetzen könnt. Dann kommen wir kurz zu FairCamp, eine Alternative zu Bandcamp, also nicht als Plattform, sondern als Software, die ihr selber hosten könnt, sehr minimalistisch. Da ist keine krasse Anbindung jetzt an irgendwelche Services, also im Sinne von, dass ihr dann sofort alles bezahlen könnt oder so. Ihr könnt da einen PayPal-Button draufsetzen oder so, das geht dann alles und dann werdet ihr automatisch weitergeleitet, aber es ist jetzt, wie gesagt, kein Store, kein Music-Store oder so, sondern es ist halt eine kleine eigene Webseite, die halt wirklich dafür da ist, dass Musik gehört werden kann, runtergeladen werden kann, gespendet werden kann und die sehr, sehr minimalistisch ist. Und die wurde jetzt auch von NLNet gefördert, die ja sowieso sehr viel zum Thema Fediverse machen. Und da könnt ihr mal das ist jetzt soweit fertig. Und der Entwickler hat jetzt gesagt, ja, wie geht das denn jetzt weiter? Naja, es gibt noch so ein paar größere Sachen, die er demnächst dann umsetzen möchte und wird sich dann nochmal auf Förderungen bewerben, ob das jetzt bei NLNet oder woanders ist, das wird man dann sehen. Und ja, es könnten natürlich auch ein paar Features direkt von der Community kommen und dann, Moment, ja. Genau, und die aktuelle Arbeit basiert halt entsprechend auf Spenden und eigenen Geldern und es wird auch derzeit noch ein Tool gebaut, was die Release-Kommunikation verbessert, also das heißt, wenn ihr ein neues Album veröffentlicht, dass damit besser agiert werden kann. Genau, schaut einfach mal nach, wir haben es euch verlinkt und wenn ihr da nochmal so ein paar Euros habt, nachdem ihr quasi den Leuten von Bottles 1-2 Euros übergegeben habt, dann sendet doch gerne bei dem Kollegen von FairCamp auch noch etwas. Dann eine ganz kurze Nachricht, wir haben heute schon so viel über Meta gesprochen, aber Instagram Threads integriert tatsächlich einen eigenen Fediverse-Feed oder hatte ihn jetzt tatsächlich integriert. Wohlgemerkt ist dieser, also ne, das heißt, es werden die Beiträge von Mastodon, also ne, es gibt ja diese Kompatibilität mit ActivityPub zwischen Meta oder Instagram Threads und Mastodon, das geht und funktioniert, das muss man aber explizit einschalten als Nutzerin. Und es gibt aber jetzt einen eigenen Feed dafür, der wird nicht ganz normal angezeigt, also die Beiträge werden nicht ganz normal angezeigt, so wie man das von anderen Fediverse-Applikationen kennt. Und es ist Opt-in und ihr könnt damit, also es hat so ein paar Vorteile tatsächlich, weil dadurch, dass ihr nicht den Vorgaben von Threads damit anheimfallt. Also ihr habt einen Feed, den ihr selber reverse chronologisch, also rückwärts chronologisch, entsprechend eure Beiträge sehen könnt, wie ihr das im Fediverse gewohnt seid. Das heißt, es wird nicht noch irgendwas, bisher zumindest nicht, in dieser speziellen Timeline wird nicht nochmal irgendwie mit Algorithmen oder so rumgespielt. Und da wird auch alles Mögliche angezeigt. Ja, und wie gesagt, es wird einfach nur getrennt von den Threads-Inhalten. Und genau, es hat so ein bisschen die Idee, dass man, genau, es gibt, warte mal, genau, und es geht halt darüber hinaus, dass man nur ein Cross-Posting-Tool hat, genau. Und genau, und so ein bisschen ist die Vermutung, die dahinter steckt, warum Thread solche Sachen einbaut, natürlich jetzt nicht unbedingt die Freude am Fediverse, sondern eher, dass man sowas versucht, wie Flipboard zu bauen, also dass man eben versucht, mehrere Quellen von irgendwie unterschiedlichem Content quasi in die eigene App zu saugen und daraus so eine Art Reader-Funktion zu machen, aber trotzdem immer noch quasi Herrscher über diese Daten ist. Und da man bestimmte Informationen halt nur bekommt, wenn man auf Threads ist, ja, selbst wenn es die Activity-Schnittstelle gibt, ja, dafür müssen die Leute wissen, was das Fediverse ist und so weiter und so fort. So oder so, Meta versucht da einfach nur nochmal ihre Position weiter auszubauen, ja. Hat das jetzt mit einer eigenen Timeline gemacht. Bleiben wir bei Thread von, also bleiben wir bei, ja, nee, den Gig machen wir jetzt nicht. Also Pixel, der Pixelfed-Entwickler DanceUp, hat Fedi-Thread, also nicht als Thread, also als Diskussions-Thread, sondern als beängstigend oder Befürchtung, Gefahr, also Fedi-Thread gegen Spam veröffentlicht. Das ist eine eigene Software, die jetzt erstmal stark angedockt ist an Pixelfed, die aber so gebaut ist auch, also ne, das heißt, Pixelfed hat dann eben halt jetzt schon die Features, die halt diese API genau ansprechen. Aber die API ist auch so geschrieben, dass sie theoretisch auch von anderer Fediverse-Software genutzt werden kann. Da gibt's alles Mögliche, gibt's alles Mögliche an Optionen. Es gibt ein eigenes Admin-Dashboard. Und wie gesagt, über eine REST-API könnte da in Zukunft zumindest, wenn Mastodon das supportet, auch Mastodon entsprechend angedockt werden, um eben Spam zu verhindern. Vom selben Entwickler soll im Laufe des Monats ein neues Release kommen zum Thema Loops. Ja, das erwarte ich nämlich auch mal so langsam. Loops hat schon irgendwie Anfang des Jahres, glaube ich, die letzte Version rausgebracht. Und da soll auf jeden Fall einiges kommen. Unter anderem bestimmte Safety Features, Mental Health Protections und ja, grundsätzlich mehr Kontrolle, die die Nutzer haben sollen. Bin mal sehr gespannt. Und wie gesagt, der Open Source Launch von der ganzen Loops Software, also dieser TikTok-Alternative im Fediverse, soll Ende des Monats stattfinden. Wir werden sehen, ob das stattfindet. Und jetzt noch Minimal-News. Ihr kennt ja E-Ink-Displays. Es gibt ein E-Ink-Display, das komplett Open Source und Open Hardware ist. Das nennt sich Terminal. Und da, diese, was man quasi wie so einen Bilderrahmen verwenden kann. Und da gibt es inzwischen ein Pixelfed-Plugin. Das Witzige ist aber, dieser E-Ink-Bilderrahmen-Terminal, der übrigens so geschrieben wird, dass kein Vokal drin ist, sondern T-R-M-N-L, dass dieser schwarz-weiß ist. Das heißt, ausgerechnet Bilder dort anzuzeigen, ist halt, naja, kann man machen. So. Die andere Nachricht, nämlich Fediforum, da haben wir letztens auch drüber gesprochen, das Fediforum findet ja mehrfach im Jahr statt, aber jetzt sind auch die entsprechenden Notizen vom Fediforum aus dem Juni 2025 veröffentlicht worden. Schaut da gerne rein. Und es gab jetzt so ein bisschen Gerangel bei GitLab. GitLab hatte seit 5 Jahren einen Feature-Request offen, wo Leute gesagt haben, hey Leute, könnt ihr bitte die Features, die ForgeFed beispielsweise für die Föderation mit drin hat, nicht ForgeFed, also ForgeFed genau, aber Forgeo beispielsweise, dass zumindest die Issues und Wiki-Beiträge und andere Sachen miteinander synchronisiert werden können über ActivityPub, könntet ihr das bitte, bitte implementieren? Und dieser Issue ist erst geschlossen worden, jetzt vor einiger Zeit, und das hat erstmal zu einem riesigen Aufruhr geführt, natürlich im Fediverse, so, ja super, danke, ne, da steht dann drin, this feature request is being closed as our current focus isn't in this area. Ja, danke für gar nichts. Das war jetzt aber auch die letzten 5 Jahre schon so. Warum musste der also geschlossen werden? Der ist dann aber tatsächlich am Ende doch wieder geöffnet worden, eben mit weiterhin mit diesem Text da drin stehend. Wir werden sehen. Ja, so, aber ansonsten kann man natürlich überlegen, ob man nicht mal ein Plugin oder sowas baut, wo GitLab diese Features vielleicht bekommt. Oder ansonsten vertraut man einfach GitLab nicht und versucht bei Forgeo eben das zu bekommen, was man denn haben möchte, nämlich die Föderation. Klar, wäre cool, wenn die große GitLab.net-Instanz dann entsprechend die ganzen Issues hin und her schieben könnte. Coole Sache. Aber ich bin froh, dass wir zumindest Fiddyverse Software haben, die das jetzt auch schon im Self-Hosted-Bereich ermöglicht. Und damit sind wir durch im Newsflash.
Zockerecke.
Und der würde traditionell starten, würde die Zockerecke mit This Month in Valoran und danach mit den News von dem Luanti-Projekt. Allerdings, so wie ich schon vorhin sagte, bei den Open-Source-Projekten an sich scheint es sich gerade so abzuzeichnen, dass da eine kleine Sommerpause drin ist. Und das gilt auch für Valoran, es gibt keine neuen Blog-News, ebenso bei Luanti. Was aber ja nicht schlimm ist, denn es sind beides bereits sehr gute, ausgereifte Game-Engines bzw. Games. Und da kann ich nur empfehlen, weniger darüber reden, dass nichts da ist, sondern mehr Zeit zum Zocken haben. Und des Weiteren habe ich noch ein klitzekleines Side-Note mitgebracht, und zwar eine unserer liebsten Quellen für alles rund ums Gaming in dem Linux-Betriebssystem. Gaming on Linux wird 16 Jahre alt. Von drüben auf der anderen Seite des Teichs aus Great Britain kommen immer die tollsten Gaming on Linux und Steam Deck News von Liam Darby, und der hat jetzt vor kurzem noch einmal geschrieben und hat gesagt, ich glaube, das war jetzt letzte Woche, wurde das Projekt 16 Jahre alt, und damit auch herzlichen Glückwunsch von unserer Seite.
Woohoo. Ja, also das muss man wirklich sagen, was der Mann da alltäglich in Beiträge gießt, und auch die Recherchearbeit, und dass er da auch den Ball flach hält bei Sachen, wo dann, ja, und hier ist wieder was kaputt gegangen, oder Valve, weiß ich nicht, beispielsweise als es diesen vermeintlichen Angriff gab, ja, auf diese One-Time-Passwords und so.
Ja,
da ist er deutlich ruhiger geblieben und hat gesagt, jetzt gucken wir uns das erstmal genauer an, und hat dann erst die Sachen veröffentlicht. Genau solche Plattformen braucht es, und eben nicht sowas wie Linux Journal, die irgendwelchen LLM-Kram raushauen.
Ja, solche Plattformen, solche Seiten wie auch Phoronix oder Game Linux und so, darauf basieren wir ja auch viel, da ziehen wir auch viele unserer Neuigkeiten, und deswegen auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Und zu den Steam Deck News eine Kleinigkeit von mir, und zwar ist Proton jetzt standardgemäß aktiviert oder im nächsten Steam OS Release standardmäßig aktiviert. Nicht nur Steam OS, sondern Steam Release. Das hat den folgenden Unterschied, dass wenn man ein Steam frisch installiert und ein Spiel, was nur für Windows verfügbar ist, dann muss man noch einmal setzen Kompatibilitätslayer, also in Klammern Proton, aktivieren. Und dieser Schritt entfällt, weil Steam dann einfach per Default versucht, das Spiel per Proton zu starten, wenn es keine Linux-Native-Binary gibt. Was halt irgendwie ein Klick weniger ist und die Hürde ein kleines bisschen weniger senkt für den Casual-Spieler, der mal versucht, zum Beispiel ein Bezier zu installieren und damit Steam spielt. Ist das cool, dass das jetzt Default gesetzt ist, weil es ja auch für extrem viele Spiele sehr gut funktioniert. Und damit
Kommando der Woche.
Genau, und das Kommando der Woche ist SystemD, was ja nicht so wirklich stimmt, sondern es wäre ja SystemCTL. Aber es ist im Endeffekt der ganze Bereich SystemD. Es gibt einen Beitrag, der das ganz schön aufgreift, nämlich der Blog TyBlog, den wir euch auch verlinken werden, mit der Überschrift SystemD has been a complete, utter, unmitigated success. Man hat ja in der Vergangenheit viel Kritik gehört von SystemD. Das ist alles zu riesig und zu schrecklich und das darf alles gar nicht sein und das will zu viel und bla bla bla. Und man sollte das doch lieber alles aufteilen und so. Und dieser Blogbeitrag hat einfach mal diese erfrischende These auf den Kopf gedreht und gesagt, ganz ehrlich, ich will eigentlich gar nichts anderes mehr verwenden, weil es erstens bestimmte Standards gesetzt hat, natürlich, klar, durch seine Verbreitung. Aber weil es auch einfach gute Standards sind. Ja? Also es ist nicht wirklich kompliziert. Es hat bestimmte Art und Weise, wie es Sachen löst, also SystemD. Und wenn dann irgendwelche Module auftauchen, wie SystemNet, NetworkD, glaube ich, die funktionieren dann nach ähnlichen Schemata. Und somit ist die Orientierung einfach viel besser. Und er hat da so ein paar Beispiele rausgegriffen, so aus alten Blogbeiträgen oder dann auf Reddit oder so, wo sich Leute dann darüber beschweren, dass SystemD, ja, okay, also SystemD wird jetzt verwendet, weil es so einfach ist, okay. Ja, aber ich habe jetzt mal geguckt und ich habe das auch mal mit OpenRC verglichen. Also OpenRC ist das Innensystem, was Gentoo verwendet oder was man bei Gentoo mit dazu bekommen kann, also womit man Gentoo bauen kann und so. Und das ist halt ganz witzig, weil da einfach dann gesagt wird, ja, das ist also einfach objectively better und so. Also so von wegen OpenRC, also verstehe ich gar nicht, warum man SystemD überhaupt verwendet. Und er so, ganz ehrlich, das ist ja eine schöne, ne, kannst ja gerne machen, Aber es stimmt halt nicht. Also es ist halt, also es gibt einen Grund, warum OpenRC nicht so weit verbreitet ist. Und es liegt nicht irgendwie an einer Red Hat-Verschwörung, die es ja auch tatsächlich unterstellt wird. Der Red Hat is trying to control the Linux ecosystem with systemd. Ganz ehrlich, da gäbe es ganz andere Bereiche, wo Red Hat seine Finger auch noch im Spiel hätte. Und ganz ehrlich, das ist nicht so einfach möglich. Ja, das, ich verstehe auch nicht, dass diese These weiterhin anhält. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich muss zugeben, ich bin nicht tief genug drin in dem ganzen Systemd-Game, wollte es aber jetzt mal hiermit erwähnt haben, weil wir jetzt auch mal nach einem Kommando der Woche gesucht haben. Und da ist es doch mal schön, auch solche Standard-Tools wie Systemd einfach mal da Danke zu sagen, muss man ganz ehrlich sagen, dass es sie gibt und ja, dass sie jetzt sogar teilweise noch eine stärkere Dependency sind, muss man sagen. Das kann Vor- und Nachteil zugleich sein. Aber GNOME beispielsweise, das GNOME-Projekt hat angekündigt, stärker noch auf Systemd-Komponenten zu basieren. Und das sollte im Idealfall, wenn man Systemd dann mit GNOME verwendet, die Stabilität deutlich erhöhen.
Ich habe ja sehr viele Jahre lang Gentoo genutzt und auch OpenRC. Und der muss dazugeben, dass OpenRC tatsächlich einige Dinge deutlich besser, eleganter und schöner gelöst hat als, ich glaube, Init 5 oder wie heißt das Standardsystem. Man da halt auf Gentoo schön mit rumexperimentieren konnte, auch zu SystemD wechseln konnte und so. Und da war OpenRC schon nicht schlecht und es ist auch weiterhin nicht schlecht, glaube ich. Aber es ist auch, wie du sagst, sehr sinnvoll, gewisse Standards zu haben. Und das Traurige ist, dass diese Diskussion dann absolut politisiert und extrem Meinungen über Emotionen und wenig Technik hingehen und dann etwas spaltende Persönlichkeiten wie der Herr Pöttering auch durchaus dazu beitragen, dass da nicht mehr so viel über Technik, sondern viel über Emotionen geredet wird. Aber das ist am Ende doch funktioniert es auch für mich eigentlich ganz gut. Und ja, das wollte ich noch hinzufügen als jemand, der auch viel Erfahrung mit OpenRC gesammelt hat.
Tipps und Tricks.
Und zwar, habt ihr ein LG Smart TV bei euch zu Hause, dann läuft da sehr wahrscheinlich WebOS drauf. Ja, WebOS, das, was man vielleicht noch von alten Palm-Geräten, glaube ich, kennt. Und danach ist es dann, glaube ich, nach HP gewandert. So oder so, WebOS ist Open Source und wurde dann von LG entsprechend angepasst. Und wie ihr auch alle wisst, Smart TVs sind ziemlich beschissen, im Sinne von, dass sie Werbung ja teilweise noch zusätzlich mit einblenden oder euch irgendwelche Daten abziehen oder ach, was weiß ich alles. Also ich bin da immer sehr belustigt, wenn der Kollege dann sein Smart TV anmacht und wir dann auf YouTube Advertisements gucken müssen, während ich dann sage, ganz ehrlich, lass mich noch mal ganz kurz per HDMI mich da anschließen. dann haben wir hier keine YouTube-Probleme und so. Ja, dann haben wir auch keinen Big-Picture-Mode und keine Fernbedienung jetzt in dem Moment, aber wenigstens müssen wir uns nicht hier irgendwelche Bullshit-Advertisements reingeben. Aber egal. Ihr habt aber eine andere Möglichkeit. Ihr könnt nämlich das Ding einfach befreien. Ja, ihr könnt es routen. Ihr könnt, dadurch, dass WebOS, wie gesagt, Open Source ist und die ganzen Apps in HTML5 geschrieben worden sind, könnt ihr damit auch Jellyfin und andere Mediatheken installieren. Und dazu gibt es die Webseite rootmy.tv. Und da gibt es dann mehrere Images und Anleitungen, wie man das dann macht. Normalerweise ist es relativ easy. Ihr müsst einfach nur den Entwicklermodus innerhalb von WebOS freischalten und dann per SSH ein paar Shell-Skripte ein Shell-Skript ausführen. Und danach könnt ihr entsprechend Sachen nachinstallieren, die ihr gerne darauf haben wollt.
Da von mir die Ergänzung, wenn ihr ein Smart TV habt, bitte, 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 bitte überlegt euch, ob ihr euch nicht einen kleinen Player dazu, die gibt's für einen Fuffi schon teilweise auf einigen Plattformen, den ihr euch dazu stellt, den ihr mit HDMI anschließt und diese Internetfunktion der Fernseher ausschaltet, weil es ist von vorne bis hinten ein Sicherheitsproblem und gerade diese alten LG Smart TVs, ich meine, es ist schön, dass man das jetzt routen kann und überschreiben kann und das freut uns, aber das geht auch nur, weil die halt auch löchrig sind und die haben Mikrofone drin, die haben teilweise Kameras drin, aktuelle Smart TVs und es ist kein Sci-Fi-Quatsch, wenn man sagt, dass das auch von bösen Leuten ausgenutzt werden kann oder ausgenutzt wird und deswegen Smart TVs oder zumindest mindestens ein Gäste-WLAN, wo man den Zugriff auf andere Geräte beschränkt, wäre meine Empfehlung, weil manche Leuten ist das irgendwie, sagen so, ja, mein Smart TV, ich will halt Netflix gucken, ja, dann hol dir halt irgend so ein USB-Player, so ein Ding, was du ansteckst und dann kannst du auch Netflix gucken, weil das ist wirklich, wirklich schlimm als IoT-Sicherheit, Smart TVs, boah, ganz schlimm.
Dann habe ich einen witzigen Link-Tipp mitgebracht, nämlich Swear Words in the Linux Kernel Source Code over time. Und zwar von Version 0.0.1 bis zur aktuellen 6.15 RC3, also Release Candidate 3. Wurde einfach mal so getrackt, wie viele Swearwords sind denn so im Linux-Kernel vorhanden, und deutlich angestiegen ist tatsächlich das Wort Crap. Da kann man jetzt von da halten, was man möchte. Das Wort Fuck ist dagegen tatsächlich gesunken. Und zwar seit dem Kernel 2.6.10 gibt es da eine stetige Abnahme von. Was relativ gleich geblieben ist seit 2.3.43 ist das Wort Damn. Ja, und ganz ähnlich Shit. Was sagt uns das jetzt? Naja, also Leute können sich ja auf der einen Seite nicht beherrschen. Oder, also vor allem, weil es ja im Source Code selber drin steht, wo ich dann denke, so, nee, Leute, muss da, also bei Issues, okay, dass man sich da zwischendurch mal ein bisschen ärgert, okay. Aber warum ist das im Source Code? Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen lustig. Also schaut euch gerne mal die Grafik an. Ist ein bisschen unterhaltsam.
Dennis, das ist eine Art therapeutischer Prozess, den man halt beim Entwickeln hat. Manchmal, wenn man sich so mit so wirklich, wirklich, wirklich schlimmen Dingen beschäftigen muss, dann muss man so ein bisschen seine Gefühle verewigen. Das ist wie ein Tagebuch schreiben. Das ist hier Balsam für die Seele manchmal.
Erinnert mich auf jeden Fall an das Kommandozeilen-Tool Fuck, was man einfach eingibt. Und dann entsprechend, wenn man sich vertan hat, also ne, oder irgendwelcher Error aufgetaucht ist vom vorherigen Befehl, den man eingegeben hat, Empfehlungen, was man denn am besten machen könnte, oder vielleicht schon automatische Fixes eingesetzt werden. Also, wenn ihr das noch nicht kennt, there's that.
Und falls ihr mal einen Nextcloud-Kalender habt, den ihr in eure eigene Homepage einbauen wollt, so als statische Website, dass man irgendwie nur lesbar die Termine habt, die ihr irgendwie da zusammengestellt habt, habe ich euch auch in den Shownotes einen kleinen Artikel dazu verlinkt, wie ihr einen Nextcloud-Kalender in eure Webseite einbinden könnt.
Ich habe euch noch Gyroflow mitgebracht, einen Open-Source-Bildstabilisierer. Hat tatsächlich ein eigenes Web-Interface, wo ihr nochmal Sachen sogar manuell anpassen könnt. Ich bin da durchaus überrascht. Es ist GPL V3. Ist auch wohl beliebt, wie man an den vielen Sternchen hier sieht. Und es wäre, also genau, 7600. Ja, und hat ein paar gibt auch so Video-Editor-Plugins dafür und so, und probiert's aus, und vielleicht hilft's euch, wenn ihr regelmäßig Outdoor-Videos macht, wo es einfach sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Gewackel gibt.
Ich hatte mir das angeguckt, ich kannte noch von damals Video-D-Shaker als Virtual-Dub-Plugin, und Gyroflow hatte ich mir angeguckt, und es ist wirklich ein sehr modernes Interface, und das basiert darauf auf den Motion-Daten, also Beschleunigungsdaten, die halt auch mit einigen Handys mit zu Videos aufnehmen könnt, oder auch aktuelle GoPros haben das, oder einige Action-Kameras nehmen das mit auf, oder auch Drohnenkameras, und mit Hilfe dieser Beschleunigungsdaten kann man halt deutlich bessere Videostabilisierung machen, und das ist mit GPU-Support und viele Features und so, also ein sehr modernes Utility.
Ich habe euch mitgebracht K-Fritz, eine AVM-Anrufliste für eure KDE-Umgebung, also für diejenigen, die unter Linux mit dem KDE-Desktop-Manager unterwegs sind, beziehungsweise mit Plasma, für die könnte K-Fritz ein wunderschönes UI sein, wenn ihr tatsächlich noch eine Fritzbox habt, die Telefone angeschlossen hat. Das ist ja heutzutage tatsächlich bei den jüngeren Haushalten eher selten der Fall. Die meisten haben ja nur noch Smartphones bzw. Handys und sind darüber erreichbar. Aber solltet ihr aus irgendwelchen Gründen auf die Anrufliste eurer Fritzbox bequem vom Rechner aus zugreifen wollen, dann solltet ihr euch K-Fritz einmal anschauen. Und für diejenigen unter uns, die ab und zu mal versuchen, auch keine Couch-Potato zu sein, so wie ich auch selbst, ist vielleicht Workout Cool eine schöne Webseite. Und zwar unter workout.cool findet ihr, genauso wie in dem verlinkten GitHub-Repository, einen self-hostable Workout-Generator basierend auf einer Gruppe von Geräten, die ihr auswählen könnt. Unter anderem natürlich auch euer eigenes Körpergewicht könnt ihr angeben. Also nicht das Körpergewicht selbst, sondern das ihr mit eurem Körper trainieren wollt und welche Muskelgruppen ihr trainieren möchtet. Und das kriegt ihr in einer simplen, schwuppdicken UI tatsächlich ein kleines Workout mit verschiedensten Bewegungen angeboten. Und das Einzige, was ich daran kritisiere, also die Auswahlmöglichkeiten an vorgefertigten Übungen inklusive Anweisungen ist sehr groß. Das finde ich sehr, sehr gut. Auch die Darstellungen sind ausreichend gut gemacht, sodass man auch die Bewegungen auch als Laie verhältnismäßig gut nachvollziehen kann. Was ich ein bisschen schade finde, ist, werden einem keine Training-Sets vorgegeben. Also etwas wie, welchen Trainingslevel man so selber hat und wie gut man seine eigene Kondition so einschätzt und so weiter, wäre noch ein Parameter, den man abfragen könnte, um zumindest mal eine grobe Vorgabe zu geben, in welche Richtung, je nachdem, welchem System man da folgen möchte. Auch dazu könnte man Infomaterial dann noch anreichen, dann entsprechend auch ausfüllen. Aber bis jetzt bietet es euch nur tatsächlich die Übungen an, wie viele Sätze zu wie vielen Wiederholungen ihr wie oft machen wollt und über einen wie langen Zeitraum die Übungen durchgeführt werden sollen. Das sind alles Dinge, die ihr dann selber einstellen müsst. Allerdings, wenn ihr das alles eingetragen habt, habt ihr einen fertigen Workout-Plan, den ihr auch beliebig umstellen und verändern könnt mit Hilfe der Bibliothek, die da zur Verfügung steht an den Übungen. Von daher schaut euch die Seite mal an, wenn ihr auf körpereigene Übungen zum Beispiel einfach mal ein paar Inspirationen braucht.
Ja, also ich habe mir das gerade mal kurz angeschaut und genau, interface-technisch alles ziemlich nett und so, es gibt auch einen Dark Mode und so, aber es ist schon witzig, direkt wenn ich dann irgendwie bei der Muskelauswahl bin, ist es offensichtlich ein männlicher Körper oder, also ne, also es ist, da wird mal wieder der männliche Körper als Standard genommen, aber also gut.
Das hängt natürlich davon ab, wo die Assets herkommen, also da will ich jetzt niemandem einen Vorwurf machen für ein Projekt, das anscheinend gerade erst gestartet ist. Ich meine, wir haben das, glaube ich, gerade mal 365 Commits und der älteste ist jetzt auch nicht so ewig lange her. Von daher erwarte ich da, dass sich noch da noch ein bisschen was tut. Aber ja, durchaus, Inklusion ist da so ein Ding. Es basiert wohl auf einem anderen Tool. Das hieß vorher wohl workout.lol. Und ich schätze mal, dass das aus irgendeiner Self-Workout-Community vielleicht von Reddit oder so kommt. Dementsprechend, ja, ist die wahrscheinlich auch männlich geprägt. Das muss man auch dazu sagen.
Kommen wir zu was anderem, nämlich Positional, eine App, die Daten zur Geolokalisierung euch darstellt. Ja, da gibt es mehrere Tools, die quasi in die App mit eingebaut sind, unter anderem Compass und Clock. Mit Compass, also ne, das werden einfach alle möglichen Daten gesammelt und euch angezeigt. Ne, falls das zum Beispiel für, also nicht, wenn ihr selber in Trails unterwegs seid, also selber irgendwie wandern geht und da irgendwie Datentracking mitmachen wollt oder was macht irgendwelche Ausfahrten. Aber es geht weniger darum, dass ihr da, nicht so wie bei workout.cool, dass es darum geht, dass ihr ne, irgendwie da irgendwelche Empfehlungen oder sowas bekommt. Und rein diese ganze Datenlokalisierung. Compass ist halt für die Direction zuständig, also nutzt halt euren internen Kompass im Handy und Clock kann eben die zeitbezogenen Informationen sammeln. Genauso wie Zeitzonen, Sonnenstand und so weiter und kann euch das einfach anzeigen. Und ist eine Android-App. Und dann habe ich noch die letzten beiden, nämlich Reity. Das ist eine Alternative zu Google Timeline. Ihr habt damit, also da wird's dann wirklich spannend, weil während Positional wirklich so Datenansammlung ist, findet ihr bei Reity wirklich eine komplette Plattform, wo ihr euer Tracking betreiben könnt, wie oft ihr bestimmte Orte trefft. Also Google Timeline bietet halt die Möglichkeit, ich glaube, das ist Google Maps, bietet euch die Möglichkeit, ja da, wo ihr euch befunden habt, das entsprechend alles nachzuvollziehen, wann und wie oft und wie euer Trip gelaufen ist, also wie eure Reise gelaufen ist bis dahin. Es gibt eine Fotointegration, eine interaktive Timeline, multiple Formate sind unterstützt, GPX, GeoJSON, Google Takeout, JSON Backups, also ihr könnt auch vorhandene Google Takeout JSON, also eure Backups und eure Exports könnt ihr da wieder importieren. Ihr habt die Möglichkeit, direkt real-time-nahe Updates dort hochzuladen, ne? Also von der mobilen App wie OwnTracks oder GPS-Logger, das dann per REST-API einfach auf die Plattform, auf die selbst gehostete Plattform Reity zu packen. Luminatum ist mit dabei, damit ihr auch die Adressen und so weiter geokodieren könnt und so ein Kram. Ja, also grundsätzlich wirklich hübsches Ding. So, also es sieht wirklich aus wie, also es kann, also es könnte an einigen Stellen, könnte da mal bitte eine Designerin drüber schauen, um mal zu gucken, ob man das nicht ein bisschen anpassen sollte. Aber es sieht sehr, also finde ich sehr professionell aus und der Feature-Reichtum ist wirklich beeindruckend. Also wer so Data-Hoarder ist, gerne da mal einen Blick reinwerfen. Und das letzte Tool für heute, beziehungsweise Tool, ja, doch ist es schon irgendwo. Und es kommt so ein bisschen in die Kategorie, die man so, was ist denn? Kali Linux oder sowas zuordnen würde. Es handelt sich um ein Beispiel für Depixelation von Bildern. Also, ihr habt ein Bild. Also, da hat irgendjemand mit einer Pixelator-App das Ding, also hat bestimmte Sachen ausgeblendet, ja, zum Beispiel welche Buchstaben, also ne, also weiß ich nicht, in dem Fall war es jetzt ein Screenshot und da hat jemand einen den Ordner ausgeblendet mit Pixeln, also pixeliert, wie man das so kennt, und nicht irgendwie einen Block, einen schwarzen Block darüber gesetzt oder das irgendwie verwaschen oder so, sondern wirklich nur mit kleinen Pixeln verpixelt einfach das Bild Teil verpixelt und dann habt ihr mit diesem Tool die Möglichkeit, das wieder zu entpixeln. Und dieses Beispiel fand ich, man sieht es ganz am Ende, wie das dann aussehen kann, ist wirklich sehr beeindruckend. Also warum das möglich ist, liegt daran, dass die Art und Weise, wie diese Pixel generiert werden, das kann man reverse engineeren, beziehungsweise wurde in diesem Tool dann auch gemacht, macht eine entsprechende Edge Detection und versucht dann das alles zurückzurechnen, bis man ungefähr wieder erkennen kann, was dahinter ist. Also, was lernen wir daraus? Wir sollten auf jeden Fall, wenn wir Bilder wirklich ausblenden, also bestimmte Teile von Bildern ausblenden wollen, am besten nicht verpixeln, sondern im Idealfall macht ihr es sogar ohne irgendwie den Gaußschen Weichzeichner, weil dann könnt ihr, also da geht es ja nicht um Pixel, sondern da habt ihr dann eben den Gaußschen Weichzeichner, der ja nach bestimmten Regeln abläuft, sondern ihr macht es am besten manuell. Es gibt in GIMP beispielsweise so einen Finger, mit dem ihr Sachen verwischen könnt. Das würde ich euch empfehlen, weil das ist weniger reverse-engineerbar und ist am Ende sicherer. Ansonsten reicht auch irgendwo ein schwarzer, weißer oder sonst irgendwie einfarbiger Kreis. Und ich glaube, was ich vor allem bei Eltern oft mitbekomme, die ihre Kinder dann so mit so einem Sticker, also mit irgendwie so Emojis oder sowas, also unabhängig davon, wie man dazu steht, aber ich glaube, das ist sicherer, als sie also irgendwelche Sachen zu verpixeln. Das als Hinweis, genau, Michael, bitte.
Ich hatte da ein bisschen Erfahrung zu gesammelt. Das ist jetzt, ich versuche das jetzt nicht zu theoretisch zu machen, aber die Frage ist, wie viele Informationen hat man auf dem Bild da unten drunter und wie viele Informationen werden dadurch zerstört, indem man da einen Filter drauf macht. Und wenn man, das ganz speziell ist das bei Screenshots zum Beispiel, weil wenn man bei Screenshots auf dem Bildschirm einen Text stehen hat, dann ist da ja keine Kameraunschärfe, kein Verwackeln, kein Rauschen, kein Rauschen. Das ist das, was am Bildschirm steht, das steht halt nur aus dem Hintergrund, dem weißen Hintergrund und den schwarzen Buchstaben, die da drauf stehen. Das ist relativ wenig Information und diese Information kann so einiges überleben. Also auch ein ganz normaler Gaußscher Filter zum Beispiel wird das unscharf machen, das wird dann keiner mehr lesen können. Aber trotzdem sind da nicht sehr viele Informationen, die quasi nicht komplett zerstört werden und dann sich auch wieder teilweise rekonstruieren lassen. Also wie der Dennis sagte, wenn man da selber mit diesem Wischfinger drüber wischt, hat man den Vorteil, dass man selber fehlerhafte Informationen reinstreut oder, wie auch Dennis sagt, noch einfacher, überpinseln. Die Pixel vernichten, die diese Information zeigen, mit einem Sticker, mit einer schwarzen Box oder so. Auch aufpassen, dass die Transparenz irgendwie 0,1% ist, dass man versehentlich eine schwarze Box, die dann doch irgendwie ganz leichtes Durchscheinen lässt. Das ist so ein üblicher Fehler, das Verpixeln oder Verblurren auf einem Screenshot von irgendwelchen Login-Daten oder ID-Daten oder so. Und wenn ihr da jemanden habt, der da wirklich das drauf anlegt, dann kann man das zurückrechnen. Da seid bitte vorsichtig und am besten einfach ausschwärzen.
Da gibt es übrigens auch so eine GTK-App, die heißt halt sogar Pixelate, die ja genau das als Punkt hat, nämlich die Verpixelung von Inhalten. Pixelate, doch, ja. Das hier jetzt natürlich sofort nicht, super. Aber genau auf sowas sollte man dann entsprechend achten. Ne? Dann lieber doch mal GIMP selber aufmachen und nochmal kurz gucken, ob man das nicht.
So. Wenn man diesen pixelated Look mag und trotzdem was verstecken will, dann nimmt einfach mal und pinselt über diesen Bereich drüber. Also malt er erst so ein bisschen drüber, dass die Informationen quasi verkrisselt und verfälscht werden und dann nimmt den pixelated Effekt, weil das fällt gar nicht auf, dass er da drauf rumgekritzelt hat vorher, aber die Informationen werden vorher schon verrauscht und verstört und sind dann nicht mehr so gut rekonstruierbar.
Und dann habt ihr natürlich auch immer noch das Tool, das wir euch gerade vorgestellt haben, dafür, um herauszufinden, hat das denn noch wirklich gut funktioniert oder kriegt man die Information doch noch raus?
So ist es.
So viel zur Operational Security hier von uns. Damit wären wir auch durch unsere Themen. Und
wir noch über Mozilla sprechen wollen.
Ach, richtig. Mozilla. Darf ich dir was über Mozilla erzählen?
Das wird jetzt ein großer Themenblock. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also wir haben ja noch so knapp eine halbe Stunde, nicht mehr ganz. Sagen wir mal 20 Minuten. Wir haben noch 20 Minuten.
Ja, genau. Also genau, Michael, du hattest die Frage gestellt. Vielleicht mal ganz kurz zu deiner Motivation, warum?
Vielleicht solltest du die Frage auch nochmal wiederholen für unsere Zuhörer, damit die wissen, wo es ein bisschen darum geht. Wir haben in unserer Dreierkonstellation reden wir über Team. Wir tauschen uns auch aus über viele Themen und die die Handlungen, die Mozilla in der Vergangenheit gemacht haben, waren teilweise ein bisschen blöd. Da haben wir uns auch kritisch drüber geäußert, aber ich hatte das Gefühl, dass der Dennis immer ein bisschen stärker kritisch war und als ich das persönlich empfinde und habe dann einfach wahrgenommen, auch über die letzten Wochen und Monate, das habe ich schon länger wahrgenommen, aber da ganz stark durch verschiedene Sachen, die passiert sind, dass die Handlungen, dass das Web fast ausschließlich von Chrome kontrolliert wird und es da wenig Gegengewichte gibt und die Motivation von vielen großen Big Playern im Web, die wenn es ums Tracking geht, ums wie Standards umgesetzt werden, was für Features in Browsern und Apps sind, dass es da Gegenpole zu braucht und der Mozilla trotz einiger Fehltritte meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Gegenpol ist und ich deswegen einfach mal Dennis die Frage gestellt habe, hey Dennis, was genau hast du eigentlich für ein Problem mit Mozilla? Kannst du mir das mal ein bisschen erläutern? Und daraufhin hatte sich der Dennis jetzt hingesetzt anscheinend und?
Ja, zumindest ein paar Sachen zusammengetragen beziehungsweise auch auf Sachen verwiesen, weil man muss ja das Rad nicht neu erfinden, weil Kritik an Mozilla ist ja jetzt nicht weit hergeholt. Also erstmal grundsätzlich, ich glaube, es ist gar nicht so, dass ich da super hart mit Mozilla ins Gericht gehe, sondern es ist einfach so, dass die Anhäufung des Blödsinns in Mozilla in der Vergangenheit, und zwar auch über die letzten 10 Jahre mindestens, veranstaltet hat, ich das in der Vergangenheit immer wieder entschuldigt habe gegenüber anderen Leuten, die dann Mozilla kritisiert haben. Und ich gesagt, ja, die sind auch in einer schwierigen Lage und so, ne? Also beispielsweise darum ging, warum sind die denn immer noch nicht unabhängig von Google und so. Das war vor 10 Jahren auch schon bekannt, ja. Aber da war dann eben noch die Hoffnung, dass sie dann doch mal irgendwie Sachen verändern oder vielleicht mal Services bauen, die irgendwie langfristig auch mal ein bisschen Kohle reinspülen und so. Ne, aber sie haben halt auch immer wieder, ähnlich wie Google witzigerweise ja auch, dauernd irgendwelche Experimente veranstaltet, immer dieses kalt-warm, also irgendwelche Apps dann oder irgendwelche Services aufgebaut und dann nach 2 Jahren wieder abgeschlossen. Also mir wurde erst klar, als ich jetzt nochmal nachgeschaut habe, es gibt eine Webseite, die nennt sich killedbymozilla.com, die angelehnt ist killedbygoogle.com, weil Google halt auch so schnell immer irgendwelche Projekte da weggeworfen hat. Dazu gehörte unter anderem Firefox OS, und dass das tatsächlich nur 3 Jahre überlebt hatte. Also das war mir nicht so klar, dass die Zeit so kurz war, weil ich habe mich zu dem Zeitpunkt sehr intensiv mit Firefox OS beschäftigt. Jetzt geht's mir gar nicht so sehr darum, dass ich jetzt Firefox OS hinterher traue, sondern es gibt einfach ganz, ganz viele Sachen, die sie eingeführt haben, dann gesagt haben, das ist jetzt der neue heiße Scheiß und nach 2 Jahren war das alles wieder über den Jordan. Ja, das war jetzt bei Pocket ja ganz ähnlich, ja, unabhängig davon, ob das jetzt Geld gemacht hat oder nicht. Ne? Sie haben es unglaublich stark integriert und dann, um dann zu merken, ja, das nutzt wohl keiner. Oder irgendwelche anderen Services. So, aber eines der Kernprobleme war jetzt auch mit dem ganzen KI-Kram. Ja, sie haben versucht, das irgendwie lokal zu machen, aber sie haben auch das direkt in den Browser mit eingefügt. Sie haben ihre Terms of Services. Also das, ich glaube, das war bei mir so einfach nur der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber der nicht der einzige Grund war, auf gar keinen Fall. Also es ging jetzt weder um den KI-Kram noch um den noch um Terms of Services, aber da war irgendwann so ein Punkt erreicht, wo ich sage, jetzt reicht's einfach, ja, so, und bin deswegen dann auf LibreWolf gewechselt, aber was ich sagen wollte, das, was mir ganz, ganz unangenehm aufgefallen ist, wo ich einfach auch mit meiner Überzeugung überhaupt nicht klarkomme, das ist der Blödsinn, also ne, die ganze Zeit wird darüber erzählt, dass Firefox und Mozilla keinen Kohle hat oder deswegen halt Googles Ablasshandel da mitbetreiben muss oder teilweise sogar ja für Google oder dann vorm Kongress einsteht, ja, also die wurden ja dann auch verwendet, ja, vorm Kongress, um dann zu sagen, nee, also Google, dadurch, dass sie uns ja bezahlen, gibt's ja wenigstens die Alternative an einer anderen Engine und das ist ja für Vielfalt und so weiter, das ist ja toll. Ja, kann man drüber diskutieren, aber ne, man muss sich überlegen, dass man genau in so einer Abhängigkeitssituation ist. Und genau, also eines der Punkte war, als Mitchell Baker damals CEO war, die hat sich erstmal quasi selber ihre Kohle, die sie da bekommen hat, erstmal deutlich erhöht. Und zwar war das einfach mal $2 Millionen mehr von 2021 auf 2022 hat sie einfach $2 Millionen mehr pro Jahr an Kohle bekommen. Ganz ehrlich, mit $2 Millionen, also erstens, so eine CEO hat meines Erachtens, egal ob sie irgendwie schon lange im Game ist oder sonst irgendwas, also es steht auch hier drin als Antwort, was sie da so geantwortet hat, so ja, das ist ja, das war ja nicht beispielsweise nicht marktgerecht, die Bezahlung, die sie da bekommen hat und deswegen musste das erhöht werden und das sehe ich einfach nicht. Das ist einfach Bullshit, ja, für irgendwie eine, für eine Stiftung als auch, das ist ja jetzt hier die Corporation, aber für eine Corporation und eine Stiftung, die irgendwie zusammen für ein offenes Internet kämpfen und so weiter, dann solche Argumentationen zu fahren, und das hat sich ja, also das wurde ja auch nicht minimiert oder da ist man ja nicht von zurückgetreten oder hat nicht einer mal von der Presseabteilung gesagt, so das wäre vielleicht eine schlechte Idee, sondern das wurde durchgezogen und das sehe ich einfach nicht, dass dauernd Leute, und zwar über die letzten 10 Jahre dauernd Leute bei Mozilla rausgeworfen worden sind, sehr gute Leute, die da alles Mögliche vorangebracht haben, und dann aber irgendwie die CEO ausgerechnet nochmal 2, also ich hätte eher deren Salary sogar noch gesenkt, ja, weil meines Erachtens, wenn man überhaupt die Freiheit hat, für Mozilla arbeiten zu dürfen, ja, oder überhaupt die Möglichkeit dazu hat, dann kommt es meines Erachtens, bei der Mille egal, ja, aber nicht irgendwie insgesamt 7 Millionen Dollar im Jahr, ja, wie gesagt, das war nur eine Erhöhung, diese 2 Millionen. Und da muss ich einfach sagen, da hört es einfach für mich auf. Ne? Alle labern davon, wir haben keine Kohle, aber da wird dann die Kohle rausgeworfen. Und mein Problem ist natürlich auch, dass sie innerhalb von den letzten 10 Jahren es nicht auf die Kette gekriegt haben, obwohl es Möglichkeiten genug dafür gegeben hätte, mal wirklich Kohle zu generieren und wirklich mal eine Alternative zu bauen. Es gab ein einziges Jahr, wo sie in den Geschäftsberichten tatsächlich mal drinstehen hatten, dass sie mal richtig Kohle eingenommen haben und somit der Anteil von Google Funding in diesem Jahr deutlich gesenkt worden war. Das war nur deswegen, weil sie vor Gericht mit Yahoo tatsächlich gewonnen haben und da einfach eine ordentliche Strafzahlung bekommen haben. Also sie mussten sie nicht selber zahlen, sondern sie haben sie bekommen. Und das kann es ja nicht sein. Ja, und da gibt's einfach gäbe es ganz viele Möglichkeiten für Mozilla oder gäbe es zumindest in den letzten 10 Jahren irgendeine Zeit hätte es gegeben, um endlich mal was zu entwickeln, was darauf aufbaut, anstatt immer also da muss man sagen, dass der einzige vermeintliche Vorteil, also es wurde ja auch damals richtigerweise kritisiert, dass Thunderbird beispielsweise aus dem Mozilla-Verbund separiert worden ist, ne, mit dieser MZLA Labs Geschichte oder Technologies Corporation. Aber die Thunderbird, obwohl sie in diesem ganzen Mozilla-Verbund drin sind, haben es deutlich besser hingekriegt, überhaupt auf Community-Feedback zu antworten. Das hat das Firefox-Projekt und damit eben speziell Mozilla, wo das ja das Flagship von ihnen ist, meines Erachtens nicht hingekriegt. Es gibt nochmal, und damit schließe ich dann jetzt, es gibt nochmal von dem Nutzer Chefkoch, der auch auf Mastodon unterwegs ist, der hat einen GitLab-Account und hat dort einen alten Blogbeitrag, den er aber immer mal wieder aktualisiert, zu Mozilla Firefox History of Scandals mal so eine ganze Auflistung betrieben. Er hat auch nochmal ausdifferenziert, weil Scandals klingt natürlich total abgefahren. Er hat auch nochmal ausdifferenziert, was er genau mit Scandals meint, dass auch einige dieser Scandals vielleicht inzwischen erledigt worden sind, aber dass es natürlich auch um so eine Art Archiv diesbezüglich geht und dass es einfach ein Riesenproblem ist, dass sich Mozilla da wenig von annimmt, beziehungsweise dann einfach die CEO oder der CEO dann wieder wechselt. Also das geht einfach so nicht, ja. Und ich verstehe den Punkt, Michael, den du ja auch immer wieder gemacht hast, von wem wir brauchen, aber Gecko als Alternative zu Chrome, aber nicht um jeden Preis, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also da habe ich lieber, so wie es ja bei KHTML ja auch passiert ist, KHTML wurde zu WebKit, WebKit wurde zu Blink, und jetzt sind wir halt mit Blink, gehen wir nicht um Chrome an sich, ja, sondern es geht darum, von mir aus eine Fork zu haben. Servo ist eine Möglichkeit, die ich jetzt noch nicht sehe. Ja, die ist noch nicht greifbar. Die ist noch nicht, ne. Das ist schön, dass sie wenigstens in der Linux Foundation gelandet ist. Da erwarte ich jetzt aber erstmal nicht viel. Aber es muss auf jeden Fall Strukturen geben oder zumindest Alternativen zu Mozilla, die ebenfalls an Gecko arbeiten, weil Mozilla kriegt es anscheinend selber nicht ordentlich auf die Kette.
Also, da gibt es mehrere Punkte, wo man jetzt anknüpfen könnte. Ich werd mich jetzt mal ganz kurz und allgemein halten aufgrund der Zeit. Es gibt bei uns im Newsfeed gibt es einen wunderschönen Artikel, der da getitelt ist von The Register, Firefox is fine, the people running it are not, dem ich da sehr beipflichten möchte. Der sagt, naja, an sich Firefox geht's gut. Firefox ist nach wie vor ein gutes Tool und es ist eine brauchbare Alternative im Web, die wir brauchen. Und dem möchte ich auch nochmal verstärkt diese Aussage antreten. Zum anderen ist es aber auch so, dass ich tatsächlich auch der Meinung bin, wie du schon richtig sagst, dass es da, und da kommen wir wieder zum Thema Governance, da ganz viele Dinge im Argen sind und dass vor allen Dingen auch ich da noch nicht mal die EntwicklerInnen rund um Mozilla, Firefox oder eben halt um die Mozilla-Projekte an sich da in die Pflicht nehmen möchte, wobei es da auch sicherlich welche gibt, die einfach nur ihren Job machen, ohne das jetzt weiterhin in irgendeiner Form auch moralisch zu vertreten. Aber das große, ganz große Problem ist das Management, und da bin ich auch ganz bei dir, Dennis. Da muss eine Alternative, sofern sich eine etabliert, auf jeden Fall dann die Frage fallen lassen, wie wollt ihr das lösen? Wie wollt ihr euch aufstellen, um eben halt auch eure Finanzierung hinzukriegen? Und auch bei Mozilla wäre eine Veränderung da vielleicht angebracht. In dem erwähnten Beitrag werden ein paar Beispiele dazu, wie man es machen könnte, zwar erörtert, allerdings jetzt auch nicht stark ausdifferenziert. Nichtsdestotrotz, finde ich, brauchen wir Firefox und wir brauchen die Mozilla Foundation auf jeden Fall. Wie es dann normal das andere bestellt ist, sei es dahingestellt. Und zu dem technischen Thema ganz kurz, weil wir ja über Servo jetzt auch gesprochen haben. Servo zum Beispiel ist ja ein ehemaliges Mozilla-Projekt. Die wurde ja tatsächlich von denen angefangen. Rust wurde ja auch von Mozilla angefangen. Beides wurde von Mozilla auch fallen gelassen. Sie haben erst die ganzen Rust-EntwicklerInnen rausgeworfen und dann natürlich auch erwartbarerweise kurze Zeit später gesagt, ja, also das mit Servo, das basiert halt auf Rust. Machen wir jetzt wohl nicht weiter. Gut, da hat die Community sich gedacht, ihr könnt uns mal gern haben, wir machen es selbst. Und das funktioniert ja auch bisher ganz gut. Aber da muss man halt, wie du richtig sagst, auch erstmal abwarten, was da noch so kommt.
Ich glaube, warum ich das Thema auch angebracht hatte, Dennis, ist ein bisschen, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass man Standards an Gruppierungen anlegt, die vollkommen nachvollziehbar und realistisch sind, aber da der Blick, du sagtest gerade, nicht um jeden Preis. Ich wünsche mir, dass es mehr Alternativen gibt, auch Alternativen zu Mozilla, dass vielleicht irgendwann mal aus Servo eine Foundation, irgendeine Gruppierung entsteht, die dann irgendwie einen Gegenpol bilden kann. Das ist notwendig und ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr notwendig und das ist jetzt für den einen oder anderen Zuhörer, mag das ein bisschen albern klingen, dass wir uns jetzt gerade über Browser-Engines so intensiv, also über eine große Foundation, und mein Anspruch am Anfang ging vor allem aus der technischen Schiene her, aber wenn man zu bedenken gibt, dass zum Beispiel Google einen Großteil seiner Einnahmen die letzten Jahre aus Werbeeinnahmen gemacht hat und Google ganz massiv auf die Technologien, Cookies, Tracking und solche Sachen mit eingewirkt hat und auch so alle, Google hat sehr viele großartige Entscheidungen für das Web getroffen, die technisch brillant sind und genauso versucht, ihre Marktposition zu stärken und mit gewissen Patterns halt es für andere schwieriger zu machen. Und das ist halt, da brauchen wir Alternativen und ich bin jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, Mozilla ist das, wo ich jetzt sage, dass die sollen sein, die machen vieles falsch, nur wie du auch selber sagst, ich sehe halt gerade aktuell nicht so viele Alternativen dazu und deswegen fand ich, Chris, deine letzten Worte ganz gut. Es braucht sowas wie Mozilla und Firefox als Alternative und nur weniger von diesen Dingen, von denen auch jetzt Dennis berichtet hat, und hoffentlich kriegen wir das irgendwie auf die eine oder andere Weise hin.
Ja, das hoffe ich natürlich auch. Ansonsten muss es andere Foundations geben, die diese Aufgabe übernehmen. Und dann müssen sich andere gründen. Also ich glaube, was doch mal so eine Kleinigkeit war, wegen Kohle und so, war unter anderem, dass sie auch die Mozilla Social Instanz geschlossen haben, wo ich ganz ehrlich sage, also das ist wirklich kein Aufwand. Ja, also das ist auch kein Kostenaufwand, das kann mir keiner erzählen. Aber es hat halt gezeigt, dass sie, ja, wir probieren das mal aus und dann slashen wir das wieder runter. Also das war so eine Kleinigkeit, ja, die aber symbolisch für grundsätzlich dieses Misshandling stand, meines Erachtens nach. Weil das Fediverse ist das Ding, was eigentlich Mozilla so ohne Ende unterstützen müsste, bis zum geht nicht mehr.
Das ist wahr.
Gut, habe ich jetzt eine Antwort von dir bekommen auf Sendung, konnten wir die Mithörer, unsere Hörer mal mitnehmen. Wenn ihr so unsere freien Gespräche auch ganz nett findet oder so, wir haben auch nach unseren Sendungen immer eine kleine Diskussionsrunde, eine Aftershow, die quasi nicht auf der aufgezeichneten Sendung mit ist. Das heißt, wenn ihr live am Sonntag quasi dabei seid und mithört, bekommt ihr das auch noch mit. Und ich möchte an dieser Stelle vor allem nochmal Danke sagen. Wir hatten jetzt die 16 Jahre Gaming on Linux, wir hatten GNU Linux CH, Boilingsteam.com, Foronix, aus dem Fediverse sehr viele Leute, die Neuigkeiten zusammentragen, die immer unsere Quellen sind. Und dafür vielen Dank, ihr ermöglicht das, dass wir solche Sendungen machen können und das alles auch mal hier zusammentragen können. Unser nächster Sendetermin ist der 10. August, das ist wieder ein Sonntag um 17 Uhr. Wie immer findet ihr unsere Termine auf dem Sendeplan auf The Radio CC. Da werdet ihr auch sehen, dass unsere September-Sendung bereits eine Woche nach hinten geschoben ist, aber das werden wir in der nächsten Sendung auch nochmal erwähnen. Ihr könnt uns schreiben mit E-Mail, Kommentar at TheRadioCC oder auf Mastodon, socialtechnics.de @TheRadioCC, einfach zusammen ein Wort. oder könntest auch in Matrix besuchen auf Hashtag trcc.matrix.org und könntest da auch live während der Sendung schreiben. Da freuen wir uns auch immer ein bisschen direkt über Feedback. Und ansonsten würde ich sagen, auch vielen lieben Dank, dem Chris und dem Dennis dabei wart. Von mir schon mal ein Tschüss.
Von mir auch. Vielen lieben Dank auch ebenfalls.
Herzlichen Dank und bis demnächst.